Hallo liebe Sportsfreunde bei Focus Sport mit mir, Nemis Ever. Ich fange ähnlich wie letzte Woche an. Bambi Killer, ja, richtig gehört, Bambi Killer ist bei mir zu Gast. Chris Raber steckt hinter dem Namen und wird unter anderem auch erklären, woher der Name kommt. Chris ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Wrestler Österreichs und dementsprechend ist die Sportart heute auch Wrestling. Und ja, ich freue mich ganz besonders über die Sportart, weil es eigentlich meine Lieblingssportart ist, die ich seit Jahren verfolge. Wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, bin ich da immer wieder Sachen am Anschauen und heute eben jetzt ein mehrfacher World Heavyweight Champion, ein Weltschwergewichtschampion auf mehreren Kontinenten sogar zu Gast. Wir räumen zahlreiche Vorurteile mal auf und beleuchten Wrestling von der anderen Seite, nicht nur von der negativen, sondern eben auch, schauen uns auch eben an, was hinter dem Ganzen steckt und wie hart das Geschäft eigentlich wirklich ist und reden natürlich auch über die Wrestling-Szenen weltweit und im deutschsprachigen Raum. Zuvor noch ein paar Infos zu Focus Sport. Den Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Überall geht rein, abonniert ihn und helft so ein bisschen mit, Focus Sport noch ein wenig größer zu machen und allen Sportarten eine Bühne zu bieten und wie heute zum Beispiel auch Wrestling ins rechte Licht vielleicht auch zu rücken. Auf der Website www.focussport.net findet ihr alles, was es rund um Focus Sport zu sehen, lesen und hören gibt. Also da gibt es auch einen Blog und einen Vlog. Schaut mal rein, www.focussport.net. Heute Wrestling, da könnte ich unzählige Geschichten eigentlich erzählen. An dieser Stelle gibt es mal nur einen kleinen Überblick über das aktuelle Wrestling-Geschehen. Und zwar schauen wir da in die USA auch. Die größte Wrestling-Organisation ist die WWE, die World Wrestling Entertainment. Anfang der 60er Jahre ist sie als WWWF gegründet worden. Zwischendurch war es dann mal die WWF, World Wrestling Federation, verloren aber nach einem Rechtsstreit den Namen an World Wide Fund for Nature und seitdem sind sie die WWE seit 2002. Und da gibt es noch einen Fun Fact, und zwar, wenn man so will, Vince McMahon hat 1983 die Liga von seinem Vater abgekauft und seitdem ist er der CEO. In den letzten Jahren wurde die Independent-Szene, das sind die kleineren Ligen, immer populärer und größer, sind zwar keine Konkurrenz klarerweise, aber dennoch angesehen wie Ring of Honor oder New Japan Pro Wrestling. Vor mehr als einem Jahr ungefähr dann war es dann AEW, All Elite Wrestling, die aufgetaucht sind und so eine kleine Alternative zur WWE sein wollen. AEW beeindruckt meiner Meinung nach mit überragendem Wrestling, während sich WWE so ein wenig auf dem absteigenden Ast befindet, aber dennoch sind sie nicht gefährdet. Soweit vielleicht mal zu dem, ich sag mal, größten Wrestling vielleicht, das man kennt, die zwei Ligen. Jetzt spreche ich über Zoom mit Chris Bambi Killer Raber. Hallo Chris und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, da dabei zu sein.
Ja, danke schön für die Einladung, aber ich muss die Klammer korrigieren. Nicht einer der bekanntesten und erfolgreichsten, warte mal. Schau mal. Erkennt man das? Okay, das ist ein Teil meiner WM-Titel, die ich gerade habe. Ich habe aktuell 12 Titel, davon sind 9 WM-Titel auf 4 Kontinenten und das jetzt aktuell zeitgleich. Wobei ich zugeben muss, im Moment ist es ein bisschen ruhiger. Im Moment ist es ein bisschen wenig los. Aber ja, schöne Einleitung auf jeden Fall. Also jetzt habe ich ja so einen Geschichtskurs in Sachen Wrestling gehabt.
Vielen Dank. Gerade kurz für die Podcast-Zuhörer, die es dann nicht gesehen haben. Gibt auch ein YouTube-Video dann dazu, aber hier im Podcast. Wir haben gerade die ganzen Titel gesehen, die Chris Raber bei sich zu Hause hat.
Nur ein Teil. Das sind 6 WM-Titel, die ich gerade gezeigt habe. Einige Pokale und ja, wie gesagt, es sind ja mehr, es sind 12. Aber so viel Platz ist da nicht.
Die erste Frage, die wird dir wahrscheinlich eh schon zum Hals raushängen, weil sie immer als erstes gefragt wird, aber natürlich wird es auch meine Zuhörer interessieren. Bambi Killer, der Spitzname, wie kam denn der zustande?
Ja, also mit dem Namen, das ist so eine Geschichte, die ist eigentlich gar nicht so besonders. Ich habe mit dem Wrestling-Training begonnen, wie ich 15 Jahre alt war. Und ich war mit Abstand der Jüngste und auch der Dünnste, also der Leichteste. Und die ganzen Alten, ja, Alteingesessenen, die Veteranen, die waren nicht so glücklich mit mir. Und irgendeiner von denen hat dann gesagt, was willst du da? Ja? Du bist viel zu jung und viel zu leicht, du hast im Ring nichts verloren. Das Einzige, was du vielleicht besiegen kannst, ist ein kleines Reh. So, gut, dann habe ich mir gedacht, alles okay, dann ist das mein Name, dann bin ich der Bambi-Killer. Und so ist es dann auch gekommen. Also ich habe dann über ein Jahr lang trainiert und habe mit 16 Jahren dann mein erstes Match bekommen. Und ja, als ich dann angekündigt worden bin als Bambi-Killer, hat die komplette Halle in Hannover gelacht. Aber sie haben den Namen nicht vergessen. Das war halt so mein Ziel. Und ja, jetzt sagt jeder Bambi zu mir, von meiner Frau, meiner Mutter, mein Sohnemann, sagen alle Bambi zu mir. Freunde sowieso und natürlich Fans auch. Und das ist ganz schön. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass es mit dem Namen dann irgendwie doch geklappt hat.
Mit 16 ja recht früh auch schon angefangen. Hast du dich davor schon mit dem Wrestling auseinandergesetzt oder war das irgendwie einfach mal eine Sportart, die du ausprobieren wolltest?
Na, ich habe mit 5 Jahren das erste Programmheft in die Hände bekommen von der CWA. Das war die Firma, die Company von Otto Wanz. Und die haben ja immer in Österreich, also in Graz, Wien und dann auch, also die Großturniere gemacht und die kleineren Turniere dann auch in Linz und verschiedene andere Städte, in Kapfenberg und so weiter. Und ja, wie gesagt, dann habe ich ein Programmheft bekommen. Und habe die ganzen Charaktere gesehen, ja, die ganzen verschiedenen, die ganzen Monster, die da drin waren, eben ein Otto Wanz, ein Giant Luke Haystacks mit 260 Kilo und Gott und Teufel, ja. Und kurz darauf habe ich eine Videokassette bekommen, wir haben so Lokalfernsehen gehabt damals und die waren beim Catchen. Und ich bin mit einer in die Schule gegangen, ihr Vater hat das Lokalfernsehen gemacht und sie hat mir dann so eine Videokassette geborgt und ja, dann habe ich gewusst, das ist, was ich machen will, nichts anderes, ich will Catcher werden. Ja, und der Wunsch war einfach immer präsent. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich was anderes mache und habe das dann auch so durchgezogen. Wie gesagt, mit 16 Jahren dann den ersten Profikampf.
Otto Wanz ist eine Legende im österreichischen Wrestling für die, die es vielleicht nicht gewusst haben. Du warst ja am Anfang eben schon schmächtig und hast da halt so gewrestelt als nicht so wie heute, sagen wir mal, mit viel mehr Muskeln. Wie war das denn mit dem Kraft- und Muskelaufbau? Hast du da zuerst das aufgebaut und dann die Wrestling-Moves trainiert oder war das zeitgleich?
Eigentlich zeitgleich. Also ich habe müsste jetzt lügen, aber ich glaube mit 13 Jahren so im Fitnessstudio angefangen, da habe ich dann die Erlaubnis gehabt, 13, 14, und habe aber viel zu viel gemacht, ja, viel zu oft trainiert und mein Körper war da quasi noch nicht fertig. Und ja, bin anstelle von kräftiger und schwerer zu werden, einfach ja, immer schlaksig gewesen. Und habe mich dann irgendwie weiter informiert und habe mir die Materie mehr eingelesen und habe dann auch angefangen mit Supplements, also mit Weight Gainern und so weiter, also Eiweiß-Kohlenhydrat-Mischungen, Kreatin etc. Und habe dann innerhalb von kurzer Zeit, also ich habe, wie gesagt, alles Training umgestellt, von 5-mal in der Woche 2 Stunden auf 3 bis 4-mal in der Woche maximal 1 Stunde. Und mit den Weight Gainern war auch so ein Shake. Also ein Shake hat, glaube ich, 1200 Kalorien gehabt. Ja. Und habe dann innerhalb von, ich kann mich erinnern, im Februar 99 habe ich gehabt 70 Kilo. Da war ich beim Turnier in Hannover, also einem Rookie-Turnier. Und bin schon mit Fieber hingefahren und wie ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich 70 Kilo gehabt auf der Waage. Und das war im Februar. Und im November habe ich dann 92 Kilo gehabt. Da habe ich 22 Kilo quasi in einem halben Jahr zugenommen, also ja, knapp einem halben Jahr. Und dann habe ich schon eher ausgeschaut wie ein Wrestler. Weil groß war ich damals auch schon, ich war schon relativ groß, also was heißt, ich war schon relativ, ich war gleich groß wie jetzt. Ich weiß nicht, mit 16 Jahren ist man wahrscheinlich schon relativ ausgewachsen. Und Ja, aber dennoch, also mit 1,92 und 92 Kilo ist man in unserem Sport doch noch schmächtig, würde ich mal sagen. Und das hat sich aber dann gelegt. Irgendwann ist das dann sozusagen eingependelt und ich habe dann immer ja, stetig halt zugenommen und irgendwann auch so mein Wunschgewicht dann erreicht.
Und du hast dann, wie du gesagt hast, auch schon recht früh angefangen. Ist es möglich, auch danach anzufangen oder ist es jetzt so, in jungen Jahren sollte man schon ein bisschen anfangen mit dem ja, Kraftaufbau und dann eben nebenbei schon ein bisschen wresteln oder kann man auch ein bisschen später einsteigen? Gibt es jetzt wenige Beispiele, aber...
Es gibt da kein allgemeines Rezept, würde ich sagen, weil ich habe selber eine Wrestling-Schule in der Steiermark in Leoben, das Catch Wrestling Dojo, und ich trainiere auch Junioren. Das heißt, auch ab 10. Ja. Natürlich schaut das Training da ganz anders aus. Das ist ja klar. Also das ist ja dann, geht es um Teambildung, um Respekt, um auch teilweise Aggressionsabbau und so weiter. Ab 16 würde ich dann sagen, ist es dann, also es gibt Ausnahmetalente, die kennen auch schon früher, dann die sind dann echt früher schon bereit fürs erste Match, aber es sind wenige, wobei natürlich dann das Körperliche auch wichtig ist. Also in meiner Wrestling-Schule kann man beides trainieren, man kann das, also wenn man Fitnessstudio und das Wrestling-Training, die meisten machen auch beides. Also die trainieren dann Fitness und Wrestling, verbinden das Ganze. Und das funktioniert auch mit 13, 14, 15 Jahren. Vor allem, ich glaube, es ist heutzutage ein bisschen einfacher, also wie vor 22 Jahren, wo ich angefangen habe, dass man da eine Chance bekommt. Ja. Und bei meinen Schülern schaue ich, dass alle, die Potenzial haben und die wirklich ambitioniert sind, dass die auch wirklich eine faire Chance bekommen. Und ich sage immer zu denen, ich coache euch so gut ich es kann. Ja. Und ich öffne ich die Tür, aber durchgehen und das Beste draus machen müsst ihr selber. Das kann ich euch nicht abnehmen. Aber da muss ich schon sagen, also da sind schon einige, die wirklich überzeugt haben. Also ich hab einige Schüler, die regelmäßig unterwegs sind, die Schüler mitgenommen nach Japan mehrmals, nach Afrika mehrmals, nach im Mittleren Osten, natürlich quer durch Europa und so weiter. Und das sind natürlich dann auch Ausnahmen, weil das ist ja was ganz, ganz, ganz Besonderes, ist ja auch klar, man kann nicht jeden so weit fördern und dann mitnehmen, aber die gibt es auch. Und die meisten haben dann wirklich schon in frühen Jahren bei mir angefangen und dann sieht man ja, an welchen Stellen man arbeiten muss, aber um der Frage jetzt letztendlich zu beantworten, das Körperliche ist natürlich wichtig, ja, weil die Zuschauer wollen ja etwas Besonderes sehen im Ring. Die wollen ja athletische Typen sehen oder irgendjemand, den sie nicht jeden Tag auf der Straße sehen. Das ist auch ganz wichtig. Und das wird heutzutage in dem Wrestling-Business oft vernachlässigt, würde ich sagen. Und ich habe gerade vorhin einen Giant High Stakes erwähnt. Das war eben ein Typ mit 2,04 Meter und 260 Kilo. Also sowas sieht man halt nicht jeden Tag. Ja. Und für mich als Kind, da ist er vorkommen wie 4 Meter und 500 Kilo. Ja. Deswegen ist es schon wichtig, es ist nicht nur das Training im Ring und dass man im Ring halt tolle Moves machen kann. Das kann man schnell einmal. Aber die Arbeit im Fitnessstudio, die darf man natürlich nicht vernachlässigen.
Gibt es da irgendwie ein Verhältnis, wie man das ungefähr macht? Jetzt du als Profi-Wrestler zum Beispiel, wie viel Zeit verbringst du, um deinen Körper fit zu halten und wie viel verbringst du dann tatsächlich im Ring, um die Moves auch weiter zu trainieren?
Das kommt ganz drauf an. Im Normalfall trainiere ich 5-mal in der Woche in meiner Wrestling-Schule. Vor WM-Kämpfen ist es dann intensiver. Ja? Dann sind es oft 2 Trainingseinheiten am Tag und dann kann es auch sein, dass das 7-mal in der Woche ist. Also da geht man schon ans Limit, also was das Körperliche betrifft. Und ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der da Waldläufe macht oder irgendwie sie im Fitnessstudio aufs Radl setzt, sondern wir machen In-Ring-Cardio-Training, so nenne ich das immer. Wo du einfach im Ring bist und das ist das, was wir brauchen. Ja. Wenn wir kämpfen, dann haben wir da auch kein Fahrradl im Ring und vor dem Kreis. Also das heißt, wir müssen die Ausdauer mit dem, was wir im Ring machen, ja, mit dem bestmöglich trainieren im Vorfeld. Und da gibt es ein ganz lustiges, also ich habe eins übernommen aus Japan, das ist so unser Aufwärmprogramm. Da nehmen wir ein normales Kartendeck, ja, und das wird durchgemischt und dann wird immer eine Karte gehoben. Und die Karte, die gehoben ist, sind vier verschiedene, logischerweise, oder fünf mit den Jokern. Eine Karte ist immer eine Übung, ja, also sagen wir mal Liegestütz, Kniebeugen, Sit-Ups, was auch immer, ist egal was, ja. Und die Zahl, die draufsteht, sind die Wiederholungen. Eine High Card sind 25 und der Joker verdoppelt die letzte Karte. Und das ist so ein Warm-up, ja. Und wenn die Schüler nicht so brav sind, dann machen wir das Warm-up zweimal. Dann wird das einfach verdoppelt. Wobei, ja, ich darf ja nicht schimpfen, ich bin ja sehr froh. Ich habe eigentlich fast ausnahmslos nur Leute, die wirklich das Herz und den Kopf zum Profi-Wrestler haben. Und in weiterer Folge ist es dann so, das In-Ring-Cardio, was ich genannt habe, also das eine, die Stack of Cards, das ist nur das Warm-up, das In-Ring-Cardio-Training schaut dann zum Beispiel vor einem WM-Kampf so aus, ich habe 8 Leute, ja, und gehe mit dem ersten 5 Minuten in den Ring, der geht raus, der nächste kommt rein, 5 Minuten, dann geht er raus, der nächste kommt rein, 5 Minuten und so weiter. Und das halt 8 Mal, vielleicht auch 9 Mal. Und das heißt, ich habe immer wieder einen frischen Gegner. Ja, und dann macht das einmal 40 Minuten oder 45 Minuten. Das ist der Horror. Das ist unfassbar. Aber für mich ist das halt ziemlich besser, als wenn ich jetzt wirklich sage, ich setze mich, wie gesagt, aufs Fahrrad oder stelle mich aufs Laufband oder sowas. Ja, das ist für mich was ich umsetzen kann, auch im Ring. Und deswegen, ja, deswegen ist so die Vorbereitung, was das betrifft. Das ist normal. Und dann eben, ja, oft, wenn man die Einheiten zusammenrechnet, dann vor einem WM-Kampf, wenn ich sage jetzt 6 Mal in der Woche und das mal 2, dann bist du sicher bei 12 Einheiten, Trainingseinheiten. Aber ja, ich sage einmal, die Resultate, wenn ich da so schaue, sprechen für sich. Ja, also liege nicht ganz falsch.
Das heißt, Training haben wir jetzt eh schon viel gehört, auch also Kraft, Moves, Ausdauer, da ist einfach alles komplett mit dabei. Jetzt kommen wir mal auf die Matches, die Ausführungen und das Wrestlen selber, weil das ist eigentlich so das spannende Thema vielleicht auch von heute. Da kommt ja immer der Satz auf, Wrestling ist ja fake. Wie schwierig ist es aber jetzt, nachdem wir das Ganze gehört haben, was man eigentlich trainiert, wie schwierig ist es, das alles regelmäßig im Ring dann auch abzurufen?
Also du meinst dann das, was du im Training machst, im Ring?
Genau, ja, mit anderen Gegnern dann.
Das ist am Anfang natürlich schwer, weil das ist so wie in allen Bereichen, ja, wenn du frisch dabei bist, egal was du machst, ja, ob du mit Computern arbeitest, ob du Fußball spielst, ob du, es ist egal was. Am Anfang fehlt einfach die Routine. Ja. Ich sage allen Schülern, die zu mir kommen, macht alle Fehler der Welt, genau da. Ihr könnt alles falsch machen. Ich will keinen, der herkommt und alles perfekt macht. Das will ich gar nicht. Weil dann brauchen wir meine Wrestling-Schule eh nicht. Ja, kommt da her, macht alle Fehler. Ich sage euch, was gut ist, was schlecht ist. Das, was schlecht ist, das merzt man bei aus. Ja. Und mit dem immer wieder machen. Das ist so wie, ich weiß nicht, wie kann man das vergleichen? Sicher, wenn du jetzt anfängst, am Radl zu fahren, ja. Am Anfang schmeißt du die hin und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr und irgendwann geht's. Und auf einmal funktioniert's. Und Wrestling ist wie ein Puzzle. Weil man muss sich das so vorstellen, man hat dann ein Teil und dann noch ein Teil und dann kommt noch ein Teil dazu und noch eins und noch und irgendwie. Und irgendwann ist das ein Bild. So kann man sich das vorstellen. Ich habe ganz viele Leute, die zu mir kommen und sagen, ich weiß schon, ich habe schon meinen Namen und ich weiß schon, wie ich ausschauen will, ich habe schon mein Outfit und ich sage dann immer, das ist sehr schön, wenn du das schon weißt, es wäre aber viel besser, wenn du mal weißt, wie du richtig umfallst oder richtig ins Seil laufst. Ja? Wie gesagt, um das richtig dann im Ring umzusetzen, da braucht man einfach Erfahrung. Man muss Ein Fußballer, ja, der übt seine Standardsachen immer und immer und immer wieder. Und irgendwann funktioniert es. Es funktioniert vielleicht Fußball nicht, aber irgendwann funktioniert es. Und wenn es dann funktioniert, dann weiß er, okay, eigentlich war das gar nicht so schwer. Ich mache das beim nächsten Mal, wenn ich die Chance habe, genauso nochmal. Und ich habe jetzt über 1600 Kämpfe gehabt. Wenn ich im Ring stehe, ich beobachte eigentlich meinen Gegner gar nie. Ich schaue immer nur auf die Füße. Ich schaue immer, wie geht der, wie steht der, und ich weiß eigentlich dann, was er machen will. Das ist ganz komisch. Ich erkläre das immer wieder. Und ich habe dann immer wieder so fragende Augen vor mir und so. Und es ist aber so. Ich schaue immer, ich erwische mich selbst immer wieder, dass ich eigentlich nur am Boden schaue und schaue, was macht er. Also wie geht der, wie steht der. Und ja, das ist halt die Erfahrung. Das hätte ich mit 100 Kämpfen nicht gehabt. Sicher nicht. Mit 500 vielleicht eher, mit 1000 dann schon. Ja. Ich arbeite mit meinen Schülern immer an speziellen Sachen. Ja, weil jeder, sie denkt, boah, ich habe das im Fernsehen gesehen und das hat so geil ausgeschaut und das möchte ich auch probieren. Ist klar, verstehe ja. Ja. Also es ist voll super, wenn der Randy Orton einen AKO springt. Ja, schaut geil aus. Du musst es trotzdem zur richtigen Zeit machen. Es bringt nichts, wenn der Gong läutet und der Gegner kommt her und du springst dann AKO, dann wird er nicht liegen bleiben. Das ist so. Also ich nicht. Ich würde wahrscheinlich auch nicht, ich würde auch nicht warten, bis mir wer anhupft. Das ist das Nächste. Aber das ist eben so dieses, wie soll ich sagen, die Routine, die je öfter du was machst, umso einfacher wird es dann auch für dich. Und ja. Ja, eigentlich ja. Das ist eigentlich die einfachste Antwort, die Routine. Mit der Routine kannst du das dann irgendwann einfach umsetzen. Und je, genau, noch was. Jeder tendiert immer dazu, zu hudeln, immer schneller zu werden. Und ich sage meinen Schülern immer, wenn du glaubst, du bist zu langsam, dann sei noch langsamer. Denn wenn du glaubst, du bist langsam, dann fangst du an zum hudeln und dann funktioniert es nicht, dann schaut das scheiße aus und das ist ja scheiße und das ist ja gefährlich.
Gerade, was du auch angesprochen hast jetzt, dass man da schauen muss, welche Moves man wann macht, wie die Schnelligkeit ist und so. Wrestling spricht man da ja gern von Ringpsychologie, dass die halt auch passen muss. Die soll passen, damit das dann alles überhaupt auch schön ausschaut, jetzt nicht nur einfach im Kampf, damit es ein schöner, guter Kampf wird, sondern auch für die Zuseher halt, damit die einfach auch was sehen und nicht, ja, wie du sagst, dass da einer mit dem RKO dahergesprungen kommt und dann ist es vorbei.
Ja, und es geht ja auch darum, also mein Credo war immer, natürlich den Kampf zu gewinnen, ja, ist ja logisch, weil je mehr du gewinnst, umso besser wirst du verdienen, umso bessere Titelkämpfe wirst du bekommen und umso mehr stehen die Leute hinter dir, etc. Es ist ja wie ein Schneeball, der immer größer wird. Aber mein Credo war immer, den Kampf zu gewinnen, aber den Gegner nicht zu verletzen. Ja. Also Verletzungen passieren ja eh häufig genug. Und da kann ich auch ein Lied davon singen. Ja. Aber ja, das war immer so, was für mich auch wichtig war, weil jeder hat zu Hause eine Familie und möchte gern wieder so zur Familie zurückkommen, wie er halt weggeflogen ist. Und da ist das natürlich ein wichtiger Faktor, ja.
Du hast gerade die Verletzungen angesprochen, gehen wir gerade darauf ein, weil das sehen ja auch viele, also ich gehe jetzt wieder auf das Kritische ein, was viele einfach nicht sehen, dass man da eine große Verantwortung auch im Ring hat, weil ja, es ist ein anderes Menschenleben eigentlich, das man da in der Hand hat. Die Moves darf man ja nicht einfach irgendwie ausführen, damit das zu einer Verletzung auch führt, sondern muss auch ein Vertrauen haben und auch in den anderen und der andere natürlich auch in dich. Hast du da vielleicht in den Anfängen ab und zu noch Angst gehabt?
Na, also Vertrauen habe ich zuerst einmal in mich selber. Ja. Deswegen lernst du ja das Fallen aus allen möglichen Situationen. Weil, simples Beispiel, ja. Mein Hund kommt gerade zu mir. ein simples Beispiel ist, wenn mir jemand im Bodyslam hat, ja, dann ist es meine Verantwortung, dass ich richtig falle. Das heißt, ich greife, ja, ich greife auf den Oberschenkel, ich schaue, dass ich poste, so nennt man das. Und das heißt nicht, dass ich dem Gegner helfe, dass er mich da oben hält, sondern ich schaue nur, dass ich richtig fallen kann. Und es gibt auch bei den ganzen Würfen, eben so wie Body Slam, der schwerste, den ich geworfen habe, das war der Mabel, Bissera, Big Daddy V. Der hat damals gehabt 240, 250 Kilo. Den habe ich im Body Slam gegeben. Ja, das ist nicht so, dass der mitspringt, damit das für mich leichter ist. Ja, da wäre er ein Trottel, weil er ist der, was dann am Boden fällt. Ja, der kann im Endeffekt nur schauen, dass er richtig fällt. Und es gibt natürlich, es gibt schon Ausnahmen, ja, die, denen das egal ist, die dann nicht Rücksicht nehmen und die einfach irgendwie schmeißen. Man muss dir mal vorstellen, wenn du jetzt von über 2 Meter nicht flach fällst am Rücken, sondern auf die Schulter oder am Nacken, dann warst du es. Ja. Dann ist einmal die Schulter kaputt oder dann beim Nacken ist es noch schlimmer. Und deswegen sage ich immer, greift hin, postet, und es ist bei ganz vielen Aktionen, bei ganz vielen Moves einfach so. Nur wenn du einmal da oben bist, was willst du da machen? Ja, du kannst dann nicht die schwer machen und zappeln oder sonst was. Du kommst so oder so, aber du wirst so oder so geschmissen in der Situation. Du kannst dann nur mal schauen, dass du richtig fällst.
Mit den Verletzungen gibt es ja genug Beispiele beim Wrestling, Beispiele, um einfach zu zeigen, wie hart die Wrestler dann tatsächlich sind. Ein Triple H, Paul Levesque, hat 2x den Quadrizeps, also Muskel im Oberschenkel gerissen und auch mal den Brustmuskel, und er hat trotzdem das Match fertig gemacht. Und dasselbe auch, gibt es ganz viele Beispiele, dass manche ausgekugelte Schultern auch gehabt haben, die einfach selbst eingerenkt während dem Match.
Und ja, ich auch.
Ja, eben 6-mal, genau, das wollte ich raus. Ja.
6-mal in einem Kampf. Nicht in einem Kampf, in 6 Kämpfen. 6-mal in einem Kampf wäre ein bisschen schlimm können. Nein, in 6 Kämpfen habe ich mir die Schulter, also nicht ich mir, mein Gegner mir ausgerenkt, und 6-mal habe ich mir es wieder eingerenkt und habe weiterkämpft. Ja. Das sind aber nur, das sind aber eigentlich im Endeffekt, also das eine Mal ist in Japan passiert, das war, glaube ich, das erste Mal. Genau, das erste Mal ist in Japan passiert, da bin ich, das war ein Tag-Team-Match, ich weiß nicht mehr, wer mein Partner war, aber Shinjiro Tani und Takao Mori waren die Gegner. Da war, Mori und ich waren gerade außerhalb vom Ring, da war so ein riesen Stahltor, und der hat mich dagegen geschmissen, so mit der Schulter voran, und das Tor ist aufgesprungen und meine Schulter war draußen und ich trage mich nach und ich wollte gerade schreien, weil es so weh da hat, und wie ich mich nachtrage, ist das Tor wieder von hinten gegen die Schulter und hat mir die Schulter wieder eindruckt und war wieder im Gelenk. Und ach, das war schrecklich. Und das war das zweite Match von der Tour. Und ich habe in der Tour, ich glaube, 36 Kämpfe gehabt. Das heißt, die restlichen Kämpfe natürlich schwer lidiert. Aber ja, auch andere Sachen. Also mein linken Ellbogen gebrochen, Trizeps, Muskel gerissen, die Trizepssehne subtotal gerissen, und das war bei einmal fallen. Einmal falsch fallen. Weil da waren die Ringbretter übereinander. Das war ein neuer Ring. Bretter sind rausgesprungen, sind am anderen Ring, und ich bin mit einer Übung drauf. Und wie gesagt, Übung gebrochen, Sehne subtotal gerissen und Muskel gerissen. Ja, das sind, ich kann da so viele Verletzungen aufzählen von gebrochenen und Knöchel, auch in Japan, beim ersten Mal in Japan, die Bänder außen und innen gerissen, alles bei einem Sprung in Japan, vom Eckpfosten nach draußen, Oberschenkel gerissen in Norwegen beim WM-Kampf und. Aber das sind halt so Sachen, du machst halt dann trotzdem weiter, also insofern es halt irgendwie möglich ist.
Von
Platzwunden brauchen wir gar nicht reden, ich habe jetzt ich glaube 57 Platzwunden gehabt. Ja.
Woher kommt es bei Wrestlern, dass sie dann einfach weitermachen? Weil in vielen anderen Sportarten ist es so, also da ist eine Verletzung und dann liegen die einfach mal ein halbes Jahr oder können einfach nicht. Und beim Wrestling kommt man doch schnell dazu.
Ja, vielleicht liegt es daran, weil eben viele Leute sagen, das ist fake und das dann sich eh nicht weh und so. Und man will dann niemand bestätigen, weil man dann dort liegt und ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist natürlich die nächste Situation das, im Wrestling, außer du hast einen Vertrag in Amerika oder in Japan als Beispiel, wenn du nicht in den Ring steigst, verdienst kein Geld. Und dann, ja, dann geht man in den Ring. Wie mir das beim Ellbogen passiert ist, eben was ich gerade erwähnt habe, das war im Oktober in Hannover und im Dezember habe ich WM-Kampf gehabt in meiner Heimatstadt. Und ich war ich bin zurückgefahren von Hannover, war im Krankenhaus, die haben mich geröntgt und Ultraschall gemacht und haben mir genau gezeigt, wo der Muskel gerissen ist, wo der Ölbogen kaputt ist. Und die haben gesagt, ja, Herr Raber, wir müssen operieren. Sie können innerhalb der nächsten 2 Tage, haben Sie einen OP-Termin. Und dann habe ich gesagt, ja, wie lange fahre ich dann aus? Und die haben gesagt, ja, 6 bis 8 Monate. Dann habe ich gesagt, das ist schlecht. Ich habe in weniger wie 2 Monaten meinen WM-Kampf in Lyon. Dann haben die gesagt, nein, das geht nicht, das ist nicht, also ist nicht möglich. So, dann bin ich zum Sportarzt, kurz drauf. Der hat auch gesagt, ja, also er hat noch keinen gesehen, der das nicht operieren hat lassen, weil das ist eigentlich, ja, muss gemacht werden. Dann war ich bei noch einer Ärztin, einer Spezialistin für Ellbogen, und also Ellbogen und Trizeps, und die hat gleich gesagt, Herr Raber, ich weiß, ist egal, was ich Ihnen sage, Sie werden es eh nicht machen. Ich weiß, es geht Ihnen um Ihren Kampf, und ich habe noch keinen gesehen, der was den ich zutrauen würde, so hat sie das gesagt, aber ich glaube, Sie kennen das. Es wird schmerzhaft sein, es wird für Sie grauenhaft sein, aber ich glaube, Sie kennen das. Und so war es danach. Ich bin nicht operiert worden, ich habe zwar einen Gips oben gehabt am Ellbogen und so weiter, und nach 2 Tagen, das war so ein Halbschalengips, habe ich den Gips dann runtergemacht und habe am Abend dann immer leicht bewegt, und also wirklich ganz, ganz, ganz leicht bewegt, damit es eben nicht sich verkürzt etc. Und habe im Studio, ich glaube, ich habe 2 Wochen nichts gemacht, und dann nach der 2. Woche war ich bei mir in meiner Wrestling-Schule und habe ganz leicht wieder angefangen zu trainieren. Aber man muss sich das vorstellen, eben mit der leeren Hantelstange und so. Und dann waren 2,5 Kilo links und rechts dazu schon ein Fortschritt. Und dann irgendwann waren es 5 Kilo und dann 10 Kilo und so weiter. Ja, und für mich war die Situation einfach so bei dem Kampf, dem WM-Kampf, der dann angestanden ist in meiner Heimatstadt. Wenn ich nicht antritt, dann können wir die Veranstaltung absagen. Das ist meine Heimatstadt. Ich habe den WM-Kampf, ich habe dann meine WM-Titel zur damaligen Zeit, glaube ich, waren das 6 Stück gesetzt gegen den anderen WM-Titel. Ich habe gegen Joe Doering gekämpft, der bei All Japan ein Riesenstar war zu der Zeit. Und ja, alles oder nichts, das war das Credo, alles oder nichts. Wenn ich verliere, dann verliere. Ich habe im Jahr davor meinen WM-Titel in meiner Heimatstadt verloren an Joe. Und habe da gesagt, ja, ich setze alles, und wenn ich verliere, dann kann ich es immer noch auf den Ölbogen schieben oder so. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Aber ja, ist aber alles gut gegangen. Und es war einer meiner absoluten Lieblingskämpfe, muss ich auch sagen.
Den Kampf in Leoben, den gibt es auch auf YouTube. Also, falls ich das mal.
Auf Daily Motion.
Ah, auf Daily Motion, ja. Also, falls ich es mal.
Auf Daily Motion. Genau, ich glaube sogar in 4K oder so, den gibt es in bester Qualität, in voller Länge auf Dailymotion. Auf YouTube leider nicht. Ich glaube, was war denn das Problem? Ich glaube, die Musiken waren das Problem, genau. Die haben den Kampf gesperrt wegen den Musiken, wegen den Einzugsmusiken oder keine Ahnung.
Das kann auch gut sein, ja.
So, aber warte, ganz kurz, ich habe dir eigentlich die Frage jetzt noch nicht wirklich beantwortet. Wrestler, doch, eigentlich habe ich es beantwortet. Ich glaube, die Wrestler, die independent sind, ja, werden pro Veranstaltung bezahlt. Und wenn die verletzt sind und nicht kämpfen, werden sie nicht bezahlt. Das heißt, wenn ich, so wie in meinem Fall, 6 bis 8 Monate ausfalle, sicherlich meine Versicherung wird dann irgendwann zahlen, das ist schon klar, aber das ist natürlich auch immer so eine Sache, wann zahlt die Versicherung etc., das ist alles nicht so einfach. Und ich habe eine spezielle Versicherung. Ich bin, glaube ich, der einzige Wrestler in Europa, der so eine Versicherung hat. Und ja, man will dann dennoch Leistung abliefern und die Zuschauer halt nicht enttäuschen und den Zuschauern einfach das Beste bieten, was man kann, auch wenn man dann limitiert ist. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, die Zuschauer sehen ja nur die 10, 15, 20, 30 Minuten im Ring. Die sehen nicht, wie man vorher leidet. Und noch viel mehr, wie man danach leidet. Das sieht dann wieder die Familie.
Du hast schon den Ring angesprochen, wie der aufgebaut ist. Also vielleicht ist auch das was viele nicht wissen, dass das nicht einfach irgendeine weiche Matte ist, auf die man fällt, sondern da sind unten
kein Trampolin.
Genau. Da sind unten Holzbretter und ein kleiner Schaumstoff, Belag drüber. Und das war es eigentlich schon. Das heißt, wenn man da drauf fällt, ist das wirklich hart. Kannst du da, also wie hart ist das wirklich?
Also, es gibt ja natürlich ganz viele verschiedene Arten von Ringe. Ja. Mein Ring ist ähnlich wie der von der WWE. Das heißt, wir haben die vier Eckpfosten. Von Eckpfosten außen zu Pfosten ist ein Hauptträger quasi, außen von Pfosten zu Pfosten. Dann quer über, also von einer Seite zur anderen sind Querträger. Und dann kommt drauf, bei uns sind es Schalltafeln, also diese gelben Schalltafeln, die auch auf Baustellen sind, ja. Die sind einfach, die kriegt man am wenigsten leicht kaputt. Die legen dann drauf. Dann circa 4 cm Pressschaumstoff. Das ist relativ fest. Ähnlich wie die Judomatten, die sind ja relativ fest. Und ja, und dann die Plane, damit, dann wird das runtergespannt, damit nichts verrutscht. Und die Seile sind auch wieder verschieden, ja. Es gibt Sisal-Seile, das hat die WWE, Hanfseile, das ist ähnlich wie Sisal. Und ich habe in meinen Ringen sind verschiedene Bahnen. Ja. Also beim obersten Ringseil sind, glaube ich, 26 Bahnen gezogen. Eine Bahn hält 800 Kilo. Es gibt aber auch Stahlseile und ja. Die Stahlseile sind aber gefährlich. Also ich habe früher auch in meinem Trainingsring Stahlseile gehabt und im großen Ring auch Stahlseile, aber da haben sich laufend Leute verletzt. Also als Beispiel, ich habe auch einen Schüler gehabt, der hat sich beim Seilelaufen, beim Training, die Rippen gebrochen. Weil immer Stahlseile, wenn du das spannst, das gibt halt nicht nach. Ja. Also das ist ein minimaler Spielraum. Und wenn du da einmal falsch reinlaufst, dann ja, passieren Verletzungen. Und ich bin mit den Seilen, die wir jetzt haben, sehr zufrieden. Und wir haben auch keine Feder unterm Ring. Die WWE hat auch keine Feder unterm Ring. Das ist eine Oberflächenspannung. Bei uns sind es Zurgurte oder Spanngurte, die von Ecke zu Ecke, außen und quer gespannt werden. Und damit wird die Oberfläche, schwingt die etwas. Ja, ähnlich wie ein Judoboden. So. Ich stelle mir das ähnlich vor.
Um weiter aufs Thema zu gehen, wie eben aufs Wrestling-Leben auch, man wrestelt ja auch nicht nur einmal die Woche. Das ist auch sowas, was man vielleicht nicht sieht. Da gibt es zum einen die großen Shows, die man auch im Fernsehen sieht oder die auch beworben werden, aber ganz viele kleinere natürlich auch. Da gibt es bei der WWE auch ganz viele Zahlen, dass die ja teilweise 150 bis 200 Matches im Jahr haben. Du hast schon erzählt, dass du da weit über 1000 Matches gehabt hast. Und das ja, ist schon eine Riesenzahl, was oft bedeutet, dass man auch jeden Tag, jeden zweiten Tag mal wrestelt. War das bei dir auch so, dass das dann einfach wirklich Matches nacheinander gereiht waren?
Ja, das kommt aufs Land drauf an. Zum Beispiel in England habe ich in 21 Tagen 40 Kämpfe gehabt. Das ist ganz interessant, ja, weil dann hast du so eine Nachmittagsvorstellung irgendwo und fährst umgezogen, so wie du bist, in Wrestling-Klamotten zur nächsten Veranstaltung. Das ist ganz lustig, wenn dann so ein Bus mit Wrestlern aussteigt, bei der Raststation aufs Klo geht und alle schauen aus wie Wrestler, also wird es gerade rund gehen. Und ja, wie gesagt, in Japan auch. Ja, das ist auch so, dass da Tournee und bis dann halt, meine längste Tournee waren 5,5 Wochen. Ja, und freist dich über jeden freien Tag, ganz ehrlich. Also jeder freie Tag ist dann so, ja, heute kann ich ein bisschen länger aufbleiben und ausschlafen und ich muss nicht schauen, wann muss ich beim Bus sein und ja, das ist schon, ja. Intensiv, also für den Körper sehr anstrengend. Ich denke mal, also das war immer so, speziell bei All Japan, wenn du eben so eine 5-Wochen-Tour hast und dann bis zur Hälfte der Tour ist es echt so, wo du denkst, warum mache ich das? Ich spüre jeden Knochen und mir tut alles weh und so. Und dann ab der Hälfte, dann geht's irgendwann. Ja, wenn du weißt, es geht langsam Richtung heimwärts. Und dann am letzten Tag, wenn du dann deinen Umschlag kriegst mit der Bezahlung, dann denkst du, okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich es gemacht habe. Ja, aber es ist natürlich, das Business generell ist kein Zuckerschlecken. Ich habe mittlerweile das Privileg, egal wo ich hingeflogen wäre, ja, nach, egal wohin, nach Dubai, nach Katar, nach Pakistan, nach Indien und so weiter, ich wäre immer Business Class oder First Class geflogen und das macht das Ganze sehr, sehr viel angenehmer. Mittlerweile habe ich natürlich auch bei den meisten oder bei den Fluggesellschaften, die ich nutze, einen hohen Status. Das heißt, ich kann auch, selbst wenn ich Economy fliegen würde, in die Lounge und brauche kein Geld ausgeben am Flughafen und so weiter. Und das, ja, das Reisen ist sowas, ja. Das ist das, was die meisten nicht bedenken, wie anstrengend das sein kann, ja, und das ewige Warten und so. Aber wie gesagt, wenn du dann Business Class fliegst oder First Class fliegst, dann ist es schon ein bisschen angenehmer. Das nimmt dann schon ein bisschen, ich würde mal sagen, den Stress weg. Das ist das schon.
Bis man zu dem Status kommt, braucht es eben eine Weile. Das ist bei den Topstars eben so, dass die dann das alles bekommen. Aber gerade bei der WWE zum Beispiel auch, weil ich mich da so ein bisschen auskenne auch, da ist es ja so, dass sogar ganz, ganz viele Wrestler das alles selbst organisieren müssen. Also das ist nicht organisiert für die. Die müssen erstens eine Fahrt selber organisieren, die müssen dahin.
Die Flüge kommen. Sind schon organisiert.
Bei den Flügen ja, aber es gibt zwischen den Shows öfters mal
genau, Wrestler. Mietautos.
Genau, Mietauto, hinfahren, das geht ja dann auch teilweise 5, 6, 7 Stunden, je nachdem wie weit es weg ist. Und dann vielleicht mal was essen, übernachten, trainieren, wrestlen und so geht es eigentlich weiter. Also das steckt alles auch noch hinter dem,
aber, was wir sehen. Genau, das ist aber bei der WWE so. Das ist bei der WWE so der Fall. Komischerweise, warum auch immer, also alle anderen Companies, die ich kenne und für die ich arbeite, da wird das alles organisiert. Die WWE macht das anders, nur man muss ja sagen, bei der WWE, selbst wenn du einen Vertrag hast, du bist ja trotzdem independent. Du bist der Independent Contractor und ja, die haben da anscheinend ein Schlupfloch gefunden und solange da keine Wrestler-Gewerkschaft ist, sage ich einmal, und sie die Wrestler nicht querstellen, werde das beibehalten, ja, logisch, verstehe ja. Aber es gibt ja Wrestler, ich glaube Randy Orton, Brock Lesnar, es gibt ein paar, die haben sich diese Tourbusse gekauft. Kennst du?
Ja. Ja.
Und das ist ja wie ein fahrendes Apartment. Also da hast du alles. Ja. Und das stellen wir wieder super vor. Weil dann brauchst du auch nicht, stell dir mal vor, selbst wenn du jetzt fliegst von einer Stadt zur anderen, ja, dann musst im schlimmsten Fall 2 Stunden vorher dort sein, warten, dann boardest, dann fliegst, im schlimmsten Fall hast du noch eine Connection, das heißt, du musst vom Flugzeug raus, warten, fliegst weiter. Und mit so einem Tourbus ersparst du das alles. Du hast einen Fahrer und wenn du lustig bist, spielst PlayStation oder schaust Netflix oder machst was weiß ich was, isst gut, legst in dein Bett, schlafst, bist ausgeruht und bist dann, ja, sehr cool. Aber natürlich musst du einen gewissen Status haben, damit du dir das leisten kannst. Aber, ja, wie gesagt, das ist Amerika, das ist halt die WWE. Ich glaube, AEW macht das auch nicht so. Ich glaube, die sind da auch sehr viel spendabler und haben das besser gelöst. Aber alle anderen Veranstalter, die ich kenne, für die ich arbeite, da ist das ganz anders gelöst. Und wenn wer fahren muss, werden die Fahrten organisiert, werden die Fahrten natürlich auch bezahlt. Und, ja.
Gerade bei der WWE, wer es nicht kennt, meiner Meinung nach zumindest, also da läuft ganz vieles falsch, ist auch sehr viel einfach, was ihnen viel bringt und Geld einbringt natürlich und auf ihre Wrestler schaut man da sehr, sehr wenig, bis auf die wenigen Topstars natürlich, auf die muss man schauen, auf die kleineren.
Deswegen sage ich, Wrestler-Gewerkschaft wäre sehr, sehr angebracht, speziell in Amerika. Jesse Ventura wollte das machen und da ist keiner mit eingestiegen und dann ist er irgendwann, das war Ende der 80er oder so, rausgeschmissen worden und war dann bei der WCW. Und er hat dann gesagt, ja, mir ist wurscht, weil ich bin Schauspieler, ich kriege meine Hollywood-Pension, ich weiß nicht, ob man es so nennt, ja, aber ich sage einmal Hollywood-Pension, mir ist scheißegal, ich bin bei der Gewerkschaft und wenn ihr nicht so clever seid und da mitmachen wollt, dann ist mir auch wurscht. Recht hat er. In Amerika ist halt so, sehr, sehr viele, ich war ja selbst in Amerika, ich habe selbst einen WWE-Vertrag gehabt, sehr, sehr viele, die würden auch für $300 die Woche sagen, ja, super, ich freue mich und mache das, nur damit sagen können, sie sind WWE-Wrestler und haben einen WWE-Vertrag. Ja, ist halt so.
Da gibt's einen Comedian, mir fällt gerade der Name nicht ein, der hat es mal ziemlich gut dargestellt, wie das mit den Verträgen abläuft in der WWE. Hat es so ein bisschen auf die Schippe genommen und eigentlich gut dargestellt, dass das alles sehr, sehr schief läuft. Eben, weil du das Geld auch angesprochen hast, da gibt es auch welche, die mit sehr wenig zufrieden sind. Vor allem, wenn man bei den Anfängen gerade mal ist, da habe ich gelesen, zumindest früher war das sehr viel so, dass man auch öfters mal gratis einfach wrestelt, nur damit man einfach seinen Namen irgendwo raufbekommt und jemand vielleicht denkt, dass man ein guter Wrestler ist, oder man hat eben nur für $50 gekämpft. Hab da ein paar Bücher gelesen, beispielsweise von Chris Jericho, der da das so dargestellt hat.
Gibt sehr, sehr viele. Immer noch. Es gibt sogar sehr, sehr viele, die für ein Tryout selber bezahlen. ja, es ist für mich nicht ernst zu nehmen. Also ich kann da sagen, bei meinen Schülern ist es so, selbst wenn ich veranstalte, bezahle ich meine Schüler. Ja, rein als Zeichen des Respekts. Ja. Und wenn ich jemanden vermittle von meinen Schülern, dann schaue ich immer, dass die anständiges und angemessenes Honorar oder Gage bekommen. Ja. Wovon ich nichts kriege, logischerweise. Also ich schaue, es ist ja Blödsinn. Ja. Aber ja, die Leute gibt's natürlich, die für nichts antreten und so, weil das sind ja keine Profis, weil du kannst kein Profi sein, wenn du kein Geld verdienst. Das ist Quatsch. Wie die WWE mich, ich habe einmal ein Tryout gehabt, ich weiß es ja jetzt nicht mehr, ich glaube 2005 oder 2006 oder so. Da hat Power Wrestling mir mein Tryout bezahlt, ja, mein Flug bezahlt, Hotel bezahlt und so weiter. Und dann wollte mir die WWE wieder haben für ein Tryout. Da war ich in England für Brian Dixon. Das war so eine Tournee, was ich vorher angesprochen habe. Und Tony Sinclair hat mir angerufen, weil Fit Finlay ihn angerufen hat, ob er mich anrufen kann, ob ich beim Tryout dabei sein kann. Weil ich war ja gerade in England. Und dann habe ich gesagt, ja, Interesse hätte ich, aber ich muss mit dem Brian Dixon reden, also mit dem Veranstalter, für den ich arbeite, ob ich da frei bekomme, ob das für ihn okay ist und wie viel Gage die mir zahlen. Ja. Und er hat gesagt, Bambi, ich rufe Fit an, also Fit Finlay, und rede mit ihm und kläre alles ab und gebe da Bescheid. So, und dann kurz drauf hat er mich angerufen und gesagt, Bambi, es tut mir leid, die ganzen Engländer, die verlangen alle keine Gage und sie wollen keine Gage zahlen. Und auch nicht die Anreisekosten und Hotelkosten und so. Und dann habe ich gesagt, Tony, es tut mir leid, aber ich bin Profi, ja, ich bin nicht in dem Business, damit ich Geld ausgib, sondern ich muss meine Rechnungen zahlen. So wie jeder andere Mensch. Und er hat gesagt, Bambi, ich verstehe dich komplett. Hätte ich gewusst, dass das keine Gage gibt, hätte ich dich gar nicht angerufen. Weil ich weiß, du würdest das nicht machen. So, also ich habe abgelehnt bei der WWE. Dann war darauf, bei der nächsten Tour, haben sie mich angerufen, am Freitag war das, da war ich gerade in Spanien auf Tour, ob ich am Montag und Dienstag bei den Tapings sein kann, ja, für Tryout und so. Und ich habe gesagt, ja, es tut mir leid, ich bin gerade in Spanien auf Tour, ich fliege am Sonntag zurück und fliege am Montag nach Ecuador und bin dann in Ecuador auf Tour. Kann ich nicht, ja, geht nicht, es ist leider zu spät. So, dann habe ich wieder abgelehnt. Und dann darauf haben sie mich 2 Monate vorher oder 2,5 Monate vorher angerufen und haben gefragt, Bambi, kannst du beim Tryout dabei sein? Und ich habe nachgeschaut, ich habe gesagt, ja, ich kann natürlich dabei sein. Also ich habe jetzt da nichts am Montag und Dienstag. Und dann haben sie sofort gesagt, wir buchen da einen Flug, wir setzen dich auf die Paylist für jeden Tag, so und so viel, ist das okay für dich? Und ich gesagt, ja, das ist okay für mich, war eh sehr gut. Und ja, und dann bin ich hingekommen und dann hat der Boss schon gewartet auf mich, also damals war es John Laurinaitis, der die Verträge ausgegeben hat, hat schon gewartet auf mich, hat gesagt, Bambi, du bist das, wir wollen die quasi. Also man muss schon ein bisschen seinen Wert erkennen, ja, und die haben tausende Anfragen von Wrestlern, die nichts verlangen. Nur glaubst du, dass ein Wrestler, der nichts verlangt, der WWE jemals Geld machen kann. Ja? Sagen wir mal, glaubst du, John Cena ist ein Typ, der nichts verlangt? Undertaker? Ja? Nein. Auch nicht am Anfang. Also am WWE-Anfang. Nein. Sicher, das heißt nicht, du sollst einen zu großen Kopf haben, überhaupt nicht. Aber du sollst trotzdem dein Wert kennen. Und oft ist ein Nein zur WWE in späterer Folge ein ganz großes Ja von der WWE für dich. So war es in meinem Fall. Und ja, ich habe da bei dem angesprochenen Tryout, wo ich dann war, meinen Vertrag gekriegt, also mein Angebot gekriegt. Also hat alles funktioniert. Ich muss auch ehrlich sagen, es war nicht so geplant von mir, weil WWE war nie mein Ziel. Das war nie so, dass ich gesagt habe, ich will nach Amerika und ich will WWE Superstar sein. Das war nicht so mein Ziel. Ich wollte immer nach Japan, ich wollte immer so wie früher bei Otto Wanz eben die Tourneen in Österreich und Deutschland und quer durch Europa und Afrika und Mittlerer Osten. Das habe ich mir so vorgestellt als Wrestler, als Catcher. Und WWE war so cool, ja. Und ich weiß, wenn du bei der WWE im Fernsehen bist und dann Topspot hast, bist du ein Weltstar, ja? Weil die WWE hat in, weiß ich nicht, 150, 160 Ländern der Welt Fernsehverträge. Und wenn du dort im Fernsehen bist, kennt die jeder auf der Welt. Oder nicht jeder, aber du weißt schon, wie man, ja? Fast jeder. Dennoch, der größte Wrestling-Star auf dem Planeten, also ohne Scheiß, den am meisten Menschen kennen. Was würdest du sagen? Wer ist der größte Wrestling-Star auf dem Planeten, den mit Abstand am meisten Menschen kennen?
Also ich würde sagen, der Undertaker, dass man den, oder Hulk Hogan von damals.
Hör zu, ich schwöre da, der größte Wrestling-Star, den mit Abstand am meisten Leute kennen, ist der Great Khali. Ungelogen. In Indien, wie viele Leute leben in Indien? 1,4 Milliarden? Ja. Von 1,4 Milliarden Menschen in Indien kennen den 100.000 nicht. Und der Rest weiß, wer das ist. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Sicher. Den Status hat er sicher gekriegt wegen der WWE und wegen seinen Filmprojekten, Hollywood-Projekten und so. Ja. Aber du kannst Steve Austin vergessen, The Rock vergessen, in Indien, also und eben, Indien deckt dann eh schon ein großes Feld ab. Ja. Und dann rechnest du nur dazu, wer den in Europa kennt, in Amerika kennt und. Das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Ich war für Great Khali, wie oft war ich in Indien? 3-mal, 4-mal für ihn. Und die kleinste Veranstaltung waren mit 30.000 Zuschauern. Und da hat's gekränkt. Open Air natürlich, Freiluft. Die größte 80.000 Zuschauer. Also, ja. Aber natürlich, um wieder aufs Thema zurückzukommen, wenn du bei der WWE bist, bist du ein Weltstar. Ja. Also wenn du oben bist. Also nicht wenn du jetzt bei, wie heißt das, 205,
wie heißt das?
Ja. dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn du so Raw oder SmackDown Main Event bist oder bei Pay-Per-Views Main Event bist und so weiter, dann ja. Wahrscheinlich ist Raw und SmackDown sogar gewichtiger, weil das sehen die auch überall. Weil die meisten, also jetzt in Ländern, wo es gehört jetzt nicht so zu Hause ist, ja, die sehen das im Free-TV. Pay-Per-Views, glaube ich, kaufen die nicht. Glaube ich nicht.
Jetzt haben wir mal ganz grob so das Leben eines Wrestlers dargestellt und zeigt, wie das eigentlich auch dahinter mal ausschaut. Gehen wir mal zum Wrestling im Allgemeinen jetzt auch ein. Wie siehst du denn die Entwicklung in Österreich? Ist es da immer noch so in der Fake-Schublade oder ist es mittlerweile ein bisschen anerkannter?
Na, ich glaube, absolut anerkannter. Die Veranstalter, die es in Österreich gibt, und ich rede jetzt einmal von den größeren, ja. Es gibt ja kleinere Veranstalter, aber da habe ich keinen Einblick. Da kann ich nicht wirklich was dazu sagen, weil die verfolge ich nicht. Oder also man sieht ab und zu was auf Facebook oder so oder auf Instagram, aber da bin ich selber nicht dabei, da kann ich gar keine Meinung bilden. Aber die Veranstaltungen, wo ich beteiligt bin, jetzt als Veranstalter oder als Booker, in Österreich, die sind alle groß und da sind alle Medien dabei und das siehst du ja, was denn Zeitungsberichte sind oder Fernsehberichte, wenn sie nicht lächerlich gemacht wird, dann siehst du, oder dann ist es ja schon so, dass das ernst genommen wird. Und ich glaube, wir sind von dem Karneval, bla bla bla, Ruf ganz, ganz weit weg. Also es gibt schon mal, früher war das so, oh, Catchen oder Boxen, das ist immer Rotlichtmilieu oder so. Das ist ja Blödsinn, ist ja nicht so. Und was Rummelcatchen oder so betrifft, das gibt's ja auch nicht. Ja, also die sportlichen Leistungen, die bei den Veranstaltungen sind, wo ich dabei bin, die sind grandios, die Zuschauer sind da, ja, also die Hallen sind ausverkauft. Wir haben genau vor einem Jahr die WM in Graz gehabt, in der Schwarzelhalle, die war ausverkauft. Da habe ich einen WM-Kampf gehabt, im Käfig, im Stahlkäfig, das war sensationell, das war eines meiner Lieblingsmatches jemals, ja. Und das Gleiche ist beim Pratercatchen in Wien, das sind alle Medien. Letztes Jahr habe ich um 4 Uhr aufstehen müssen, weil wir beim Frühstücksfernsehen waren, live auf Puls 4. Liebe Grüße, Markus. Ja, der schaut sich das sicher an. Ja, danke dafür nochmal. Es war ganz gut, wenn du um 2 Uhr link gehst, also schlafen gehst und um 4 Uhr aufstehen musst. Naja, wie immer. Aber das Medieninteresse ist da und da macht sich keiner lustig, sondern die sehen die sportliche Leistung und die Zuschauer, die hinkommen, das sind ja keine Trotteln. Ja. Also das ist ja nicht so. Ein weiterer Punkt ist auch, das Thema habe ich erst gehabt, wir haben nie Ausschreitungen. Das heißt, wenn Leute hinkommen, egal ob Kinder, ob Erwachsene, wenn Erwachsene dabei sind, die Aggressionen haben, dann bauen die Aggressionen ab, weil sie das rausbrüllen können. Ja. Wenn ich da mit dem Pascal Spalter aus Deutschland im Ring stehe, dann sehen die wahrscheinlich sich selbst in mir und der Pascal Spalter ist wahrscheinlich der Chef oder so, der gerade scheiße zu denen war. Aber da gibt es keine körperlichen Ausschreitungen, sondern das ist alles verbal, die schreien da alles aus und danach fühlen sie sich gut. Also ja, ich glaube, der Standard und die Messlatte, die wir in Österreich haben, ist schon sehr, sehr hoch. Und auch eben, wie gesagt, der Zuschauerzuspruch. Und wir haben so gute Talente. Wir haben einen Michael Kovac, wir haben einen Rock'n'Roller, wir haben einen Chris Kohlen. Das sind alles so Top-Leute, ja. Und dann gibt's für jede Sparte gibt's was. Es gibt die Schwergewichter, ja, die einen ganz anderen Kampfstil haben, wie ein Heifler, wie ein Rock'n'Roller, wie ein Michael Jaritz, die wirklich herumfliegen, aber auch aggressiv sind, ja, auch Power haben. Und dann gibt's halt auch Leute oder Wrestler, die eine ganz andere Schiene fahren, wie der Igor zum Beispiel. Das ist so ein lustiger Typ. Ja. Und die Leute schreien Igor, 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 schon bei der Ringerparade, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Ja? Der hat ja gar nichts gemacht, der steht nur im Ring. Und die Leute feiern den ab. Ja, und das ist eigentlich das Schöne beim Catchen oder beim Wrestling, dass für jeden Platz. Egal, ob du ein Highflyer bist, ob du ein Comedy-Act, will ich nicht sagen, aber einfach für dich selber das entdeckt hast, dass du einfach am meisten Reaktionen hast, wenn die Leute lachen. Ja? Und du rührst das meiste außer wenn sie lachen. Und es gibt halt andere, wie technische Wrestler wie ein Chris Kohlen oder ein Peter White oder so, die haben wieder eine andere Sparte. Und da gibt es eben die Heavyweights, die mit Power-Moves und mit Dramatik in ihren Kämpfen, so wie ich selbst, da die Leute überzeugen. Und es macht die Mischung einfach aus. Und da sind wir in Österreich wirklich vorne dabei und müssen uns nicht verstecken.
Was kommt denn im deutschsprachigen Raum gut an? Eher das Entertainment oder eher das Wrestling selber?
Ich glaube, das kommt auch darauf an, welche Firma das ist. Ja. Also ich bin auch der Booker und Matchmaker von Power of Wrestling. Und so der Slogan von Power of Wrestling ist so moderne Tradition. Also die verbinden das Moderne mit dem traditionellen Catchen. Und da steht natürlich der Sport im Vordergrund. Und da ist es auch so, die Zuschauerzahlen, die Stimmung steigt permanent. Und wenn du Schützenplatzturnier ist in Hannover, dann ist die komplette Stadt Hannover zugepflastert mit Plakaten, mit riesigen Plakatwänden, mit, ich glaube, die haben 6x3 Meter und überall, du kommst gar nicht drum herum. Und das ist schon der Hammer, ja. Im vergangenen Jahr haben wir 4 Tage gehabt, davon war ein Nachwuchstag, so ein Rookie-Tag, und das war alles ausverkauft. Und so soll es sein, ja.
Du hast die Fans angesprochen, eben auch, dass die dabei sind und dass da welche Wrestler gibt, die so ein bisschen mit denen spielen auch und ja, versuchen, die zum Lachen zu bringen. Es gibt eben die Aussage, dass es leichter ist, die Fans gegen einen aufzubringen, als dass die Fans jemanden mögen. Stimmt das so?
Absolut. Bei mir war es früher immer so, wenn ich in Deutschland war, haben mich die Zuschauer gehasst. Ja, ich war halt der quasi erfolgreiche Österreicher und in Deutschland war da jetzt im Vergleich nicht wirklich wer da. Und ich bin immer ausbuht worden und gehasst worden. Aber ich muss sagen, das hat mir selber immer sehr gefallen, weil es war so, es ist leichter, so wie du sagst, es ist leichter. Und wenn du dann mit den Zuschauern so spielen kannst und merkst so, okay, gut, passt, ihr merkt es mir nicht, passt, dann gebe ich euch jetzt da, also ihr sagt, ich bin ein Arsch, passt, ich gebe euch jetzt Bambi Killer mal 10. Und dann kriegst du eben noch mehr Reaktionen und so. Dass die Zuschauer hinter dir sind und dich lieben. Und im Speziellen bei WM-Kämpfen das gehabt, dass Zuschauer sich gefreut haben, geweint haben, sich wieder gefreut haben, wieder geweint haben und aggressiv waren, ja, weil der Gegner unfair war oder irgendwas, und sie dann wirklich wieder so gefreut haben, dass durch die Freude geweint haben. Und das sind Emotionen, die sind ehrlich, ja, die sind von Grund auf ehrlich, und das ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön, weil du kannst nicht rauskommen. Das ist der Punkt, wo ich sage, das ist Show, das ist meine Show. Weil wenn ich zum Ring gehe und ich weiß, zum Beispiel, Indien, ja, da schauen 80.000 Leute auf mich, dann schaue ich, wie kriege ich die meiste Reaktion. In Indien war es ganz einfach, weil die haben mich da wirklich geliebt. Also da habe ich nach links geschaut und dann sehe ich dann mal 40.000 Leute, die nur springen und schreien und so. Aber ja, das ist meine Show, so wie ich mich halt präsentiere. Da würde ich sagen, ja, Wrestling ist Show. Meine Show, so wie ich mich präsentiere, so wie ich mich zeige, damit ich die meiste Reaktion kriege. Hat aber mit dem Kampf selber nichts zu tun. Das ist einfach das Drumherum, ja, eben das einfach am meisten Reaktionen haben mit am wenigsten Aufwand. So würde ich sagen. Ich glaube, das trifft's, ja. Weil du musst ja nicht hingehen und irgendjemand ins Gesicht spucken, ja. Dann hast du auch Reaktionen, aber dann bist du ein Todel. Ja. Das kann jeder Todel machen. Weißt du, wie ich meine? Aber es ist definitiv, so wie du sagst, gehasst zu werden, ist sicher einfacher, wie geliebt zu werden. Bin mir ganz sicher. Weil der Zuschauer, der ist ja nicht dumm. Der sieht ja, der kriegt ja das schon mit, ja. Wer ist jetzt wirklich sympathisch und wer nicht? Wie verhaltet sich jemand vor dem Kampf und nach dem Kampf? Und das habe ich ganz oft schon beobachtet. Kann ich behaupten, ich war immer einer, der sich immer Zeit genommen hat für Fans. Es gibt aber auch so sogenannte Helden, ja, die dann von sich selber so eingenommen sind und dann, ja, sie nicht 10, 15 Minuten Zeit nehmen für Fans, um Fotos zu machen, kurz Smalltalk zu halten oder sonst irgendwas. Aber das Blatt trat sie irgendwann. Dann enttäuscht halt nicht 1, 2 Fans, dann sind es 10 Fans, 20, 50 und irgendwann sagen sie, naja, ist aber Trottel, der wirkt im Ring ganz nett, ist aber privater Fulltrottel, den feiere ich nicht mehr.
Jetzt waren wir bei den Wrestling-Fans, den Zusehern, jetzt kommen wir zu den Zuhörern, und zwar von dem Podcast. Da hat Andrew McAndrew einige Fragen eingeschickt. Die Option gibt es ja immer bei den Podcasts.
Andrew McAndrew.
Genau, ja. Cooler Name.
Ja.
Die erste Frage, kann AEW der WWE ernste Konkurrenz machen?
Also ich habe AEW am Anfang verfolgt, weil es mich interessiert hat. Aber ja, ich glaube schon. Speziell, was die momentane Situation ist. Das WWE-Produkt finde ich schlecht. Ich finde es sehr schlecht, ja, ganz ehrlich. Ich finde es sehr schlecht. Wenn man bedenkt, wie viele Leute da engagiert sind und Verträge haben, um da ein tolles Produkt zu schaffen. Und im Endeffekt ist scheißegal, was die machen, weil es das letzte Wort hat haben eh nicht die, ja. Also da müssen Sachen umgeschmissen werden und du musst dir vorstellen, wenn du eine kreative Person bist, dann hast du eine Vision. Ja? Du denkst, du beschäftigst dich mit was. Setzt dein Herzblut da rein, ja. Denkst da, ja, scheißegal, und wenn ich jetzt nur 5 Stunden da sitze, wurscht, ich überlege mir das und mach. Dann hast du eine Vision und hast wirklich was im Kopf und kannst es vorsetzen und dann sagen wir, na, passt nicht. Irgendwann verlierst du deine Motivation und deine Vision und dann kommt halt nur mehr Blödsinn raus, weil du denkst, es ist eh scheißegal, was ich da bringe. Im Endeffekt sagst du dann eh, na, das passt nicht und wir machen lieber einen, ja, wie war denn das immer? Vince McMahon steht immer auf die ganzen Furz-Sachen, ja. Netty furzt und weiß ich nicht, wer war denn das, der was irgendwas aus dem Arsch gezogen hat? Jim Ross, genau, haben sie irgendwas aus dem Arsch gezogen und so. Das finde ich lustig. Ja, dann machen wir das. Ja, okay, dann macht es das. Ja. Dann wundert es euch nicht, dass kein Schwein interessiert. Und AEW ist halt ganz was anderes. Der Khan, ja, nicht nur der Sohn von einem Milliardär, sondern ein Wrestling-Fan. Der hat da Leute hinter sich, die wirklich einen Plan haben. Und ja, insofern die nicht zu greedy wären und nur schauen, dass sie selber schnell cool machen, glaube ich, dass das wirklich Potenzial hat, um der WWE richtig Dampf unter dem Arsch zu machen. Und warte mal, jetzt ist natürlich eine beschissene Zeit, ja, das ist ja klar. Nur wenn die dann einmal die Möglichkeit haben, weitere Fernsehverträge zu haben, ja, international, und dann auf Tour zu gehen, weil, schau, egal wer es ist, ja, und ich hab nebenbei ATV-Larven, ja, und ich hab da vor mein Gemeindebau und so, rennt da, ja. Wenn du dir vorstellst, das sind ja alles verlorene Seelen, ja, irgendwie. Aber, so wie mein Geschäft mit der Liebe, oder wie das heißt, ja, Geschäft mit der Liebe, wobei ich Nissl super finde, finde ich lustig, das sind irgendwie alles irgendwie so verlorene Seelen, aber sobald du im Fernsehen bist, bist du ein Star. Und es ist scheißegal, was du machst. Früher war das wie auf ATV, wo die ganzen Teenies da immer da Party gemacht haben und so, ja. Ja, aber die sind alle bekannt worden und die haben alle leben können davon. Sind überall hin eingeladen worden, in jede Disco, haben wir Geld gekriegt, haben frei trinken und essen können. Eben, sobald du im Fernsehen bist, bist du für die meisten ein Star. Weil die kennen dich aus dem Fernsehen. Und wenn das AEW schafft, ja, diesen Sprung, den internationalen Sprung zu machen, und ich glaube, die haben eh schon angefangen damit, dann, ja, warum nicht? Und wenn die jetzt die richtigen Leute einkaufen, die wirklich von Interesse sind, ja, ich wünsche es denen, ich wünsche es denen, und die WWE braucht es. Die WWE braucht einen Konkurrent, weil wie WCW und WWE im Konkurrenzkampf waren beide Produkte saugeil. Und warum waren die saugeil? Weil die was machen müssen, die haben sagen müssen, wir sind besser. Und ich glaube, dass das absolut aufgehen kann, ja. Ich wünsche es denen und solange Papa Khan das Netz blöd wird, dass er da einige 100 Millionen Dollar verliert, warum nicht? Und das Geld kommt schon zurück, ja, das bin ich mir sicher. Das sind ja auch nicht blöd. Ein Milliardär, der rechnet ja nicht, wenn ich jetzt 100 Millionen gebe, dass ich in 2 Monaten 200 Millionen zurückmache. Ist ja Blödsinn, funktioniert ja nicht. Ja. Der rechnet das eh auf 5 Jahre, 10 Jahre. Und dann sieht er eh, dann habe ich 100 Millionen ausgegeben, ja, aber dann kommen 200, 300, 400 Millionen zurück. Und das wird funktionieren, wenn der am Ball bleibt. Was aber andere betrifft, jetzt Ring of Honor, die verfolge ich auch nicht, aber ich weiß, die haben auch Fernsehverträge oder MLW, das sind klar, das ist keine Konkurrenz für die WWE.
Ist auch meine Meinung.
New Japan wäre noch. Verfolgst du japanisches Wrestling?
Nicht mehr so viel. Also als der Kenny Omega, einer der größten Stars in Japan auch gewesen war, da habe ich einige Matches gesehen und der ist, ja, das waren ordentliche. Da geht es viel mehr um die Matches.
Absolut, absolut. Hast du das New Japan World abonniert?
Nein.
Mach das. Ich glaube, das kostet 7 oder 8 Euro im Monat und du hast das Archiv bis in die 70er Jahre. Du siehst alle New Japan Shows live und wenn du da in die ganzen in die ganzen Geschichten da reinkommst, ja, wer mit wem eine Fehde hat und warum und so weiter, dann wirst du nichts anderes mehr sehen. Also dann schaust du KWW mehr auf jeden Fall. Weil das dort ist wirklich, ja, Wrestling. Das ist Wrestling. Und das andere ist halt, hey, wenn ich bei WrestleMania, ich habe mir WrestleMania wirklich angeschaut. Ja, ich habe mir das angetan und habe mir das angeschaut. Und wenn ich dann John Cena und Bray Wyatt sehe, in einem Match, wo ich mir denke, habe ich das jetzt wirklich, das war kein Match, ja, habe ich mir das jetzt wirklich angetan und dann siehst in Undertaker und AJ Styles, wo du da denkst, ja, ist eh cool für ein C-Movie, ist das eh cool, ja, aber es hat mit Wrestling nichts zu tun, also für mich nicht. Sicher, man kann sagen, wir haben das Beste draus gemacht und ich habe die Kritiken auch gelesen im Internet, da waren viele sehr begeistert, okay. Aber dann schau da mal New Japan an oder All Japan. All Japan hat übrigens auch also so wie New Japan World, so eine so On-Demand-Seite mit Live-Service. Schau da New Japan an und All Japan. Beschäftig dich da mal einen Monat damit, mit den Charakteren, mit den Wrestlern. Und dann denkst du, Alter, wie geil ist denn das, ja? Und dann sind da Kämpfe, wo du wirklich sitzt und da ist ein Titelkampf, ein Titelkampf. Ja, ein Titelkampf ist da was wert. Und dann sitzt du da und du denkst, Alter, geile Scheiße, ich schaue mir das jetzt an. Und vor allem jetzt, wenn du bei uns bist, ja, in Österreich zum Beispiel, und die Veranstaltung ist um 8 Uhr auf Nacht in Japan, dann ist es bei uns Mittag. Wie geil ist denn das? Du schaust jetzt Mittag 3 Stunden Wrestling live an. Und je länger die Veranstaltung geht, umso geiler wird er. Und der Main Event ist ein Main Event. Und du denkst, Alter, ja, genau deswegen schaue ich Wrestling.
Da gehen wir mal von dem komplett Objektiven weg. Da bin ich halt auch so komplett subjektiv. Bitte schaut nicht die WWE, wenn ihr gutes Wrestling sehen wollt. Schaut AEW, schaut New Japan, schaut All Japan. Da gibt es wirklich viele gute Ligen. Die WWE ist die Liga, die genau das Bild eigentlich zeichnet hat, das viele haben, dass es eigentlich alles nur Comedy ist und so.
Genau. Und weißt du was? Das ist genau das große Problem. Die WWE ist keine Liga. Die WWE ist eine Firma. Ja. Klar, alle anderen sind auch Firmen, ja. Aber sie sind eine Liga, ja. Der Sport ist im Vordergrund. Und du hast das genau auf den Punkt gebracht. WWE speziell im Moment, verkörpert für mich alles, was mich null interessiert an Wrestling. Wenn ich schlechte Soap-Opera schauen will, dann schaue ich jeden anderen Scheiß. Ja. Und wenn ich zu viel Zeit habe, dann schaue ich auch nicht WWE, weil dann schaue ich Netflix und schaue mir da was an, was mich wirklich interessiert. Aber doch nicht so ein Blödsinn. Also, und ich bin nicht einmal so ein Hater oder sowas. Es ist nur meine ehrliche Meinung. Ja. Ich verstehe, wenn Kinder das gern schauen, ja, weil es einfach, die finden es lustig, wenn die, keine Ahnung, wie die heißen, Pancakes in die Zuschauer hauen. Also, es sind ja keine Zuschauer mehr, aber, ja, du weißt schon, was ich meine. Finde ich auch lustig, ja. Also, mein Sohn findet das auch lustig und ich finde lustig, dass er das lustig findet und dann schauen wir das halt auch. Aber das hat mit Wrestling nichts zu tun. Also, schaut richtige Sachen. AEW ist vielleicht echt eine gute Alternative. Du hast mir auf eine Idee gebracht. Ich glaube, ich werde jetzt einmal wieder einklinken. Ich werde mit ein paar aktive AEW-Wrestler Kontakt aufnehmen. Ich habe ja einige Freunde, die dann sage ich denen mal, das soll mir mal raten, was ich mir anschauen soll.
Sehr, sehr gut. Da habt ihr es gehört. Jetzt auch von dem Profi-Wrestler. Also wenn ihr mir nicht glaubt, der gibt es die gleiche Meinung. Schaut mal das an.
Glaubt uns. Wir zwei, wir Mahnung, glaubt uns.
Zweite Frage, weil du gerade bei deinen Freunden warst, du hast ja so ein bisschen Schleichwerbung mit eingebracht im Video. Man sieht Ringkampf, da gibt es einen Wrestler in der WWE, der heißt Walter. Die Frage war, wird er sich in der WWE etablieren?
Na, der ist zu schlecht. Das kann er nicht. Na, schau, ich habe seit, weiß ich nicht, ganz ehrlich, vor zehn Jahren habe ich schon gesagt, dass der Walter der beste Super Heavyweight Wrestler ist in Europa. Vielleicht ist es sogar länger her, ich schätze mal 10 Jahre. Das war so die Zeit, wo er noch nach Deutschland gezogen ist und bei der WXW durchgestartet hat und so. Und ich habe immer gesagt, der ist super. Und ich habe ihn Walter von Tag 1 kennt, ja, begleitet, wenn du so willst. Ich habe Walter vermittelt nach Japan zu Zero One, ich habe den damals mitgenommen. Die Situation war so, ich glaube, seine Eltern haben ihm eine Reise zahlen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wie gesagt, schon lange her. Wollten ihm eine Reise zahlen, vielleicht hat er Ausbildung fertig gemacht oder Schule fertig gemacht, irgend sowas. Und er wollte keine Reise machen, sondern er hat gesagt, er würde gerne nach Japan. Und wir haben dann geredet und er hat mich gefragt, ob wir ihm da helfen kann, dass er in Japan nur trainieren kann. Und ich habe mit dem Zero One Office geredet und die haben gesagt, ja, wenn du sagst, der ist gut, dann kann der kommen. So. Da war nur die Idee, dass er wirklich nur hinfährt, trainiert. Ich glaube, 3 Monate war der Plan. Und im Dojo leben kann, ja. Also im Dojo, dort wird er gekocht und so weiter, dort schlafen kann, essen kann, trainieren kann. So. Und ich war mit auf Tour, damals Wessner habe ich auch vermittelt. Und, oder vermittelt, ja, ein kurzes Wort eingekriegt. Und, irgendwann sind die zu mir gekommen und haben gesagt, Bambi, ist das okay für die, wenn wir dem Kämpfe geben? Und ich habe gesagt, ja, natürlich, absolut. Und sie haben gesagt, wir können nicht viel zahlen, aber wir würden das zahlen pro Kampf. Und ich habe mit ihm geredet und er war auch gleich Feuer und Flamme, weil er hat ja nur gerechnet, dass er dort ist zum Trainieren. Also im Endeffekt einen Flug bezahlt hat, damit er dort trainieren kann und besser werden kann. Und dass er dann aber sogar Geld verdient, damit hat er gar nicht gerechnet. Ja, und dann war er dort und dann hat er ein lustiges Gimmick gekriegt. Die haben sich was überlegt, hat so eine Comedy, ach, nicht Comedy ist das falsche Wort, so ein Kinder, wie sagt man da, also bei uns war früher der Helmi oder sowas, was der so für die Kinder halt so ein Charakter, ja. Und in Japan war das der Gachapin. Der Gachapin war so ein grüner Dinosaurier. Und der hat halt immer irgendeinen anderen Sport gemacht. Der hat einmal Tennis gespielt, einmal ist er Ski gefahren, einmal hat er Fußball gespielt und, und. Ja, und der Walter, die haben dann ein Kostüm machen lassen für ihn oder Masken machen lassen. Ich habe sogar eine Maske da, eine Originalmaske habe ich da. Ja, und er war dann Gachapin. Und hat der absolut überzeugt. Ja, und was er im Nachhinein dann draus gemacht hat, war ja sensationell. Also, wir sind oft im Kontakt, muss ich auch sagen. Er hat mir den Trainingsanzug geschickt, hier. Trainingsanzug und Shirts und Pullover und so. Ich bin komplett ein Ringkämpfer. Ich bin jetzt ein Ringkämpfer. Ein Supporter. Ich finde auch die anderen Jungs, die dort dabei sind. Also, finde ich auch alles super.
Ist ein Stable in der WWE. Die vierte oder die dritte Frage war zu Dolph Ziggler von der WWE, ob er der am meisten unterbewertete Wrestler jemals ist.
Ja, also Dolph Ziggler ist super, ja. Aber in Anbetracht der Tatsache, also ich kenne seinen Vertrag, ja, also die Vertragssumme, die er, oder sein Minimumgarantie, die er bekommt, ja. Man muss immer sagen, ein WWE-Vertrag ist ja immer, du hast eine Summe und das ist aber deine Minimumgarantie. Das heißt, weniger verdienst nicht. Du verdienst eher ist doppelte, dreifache, vierfache. Also in Anbetracht der Tatsache, was er verdient, ist er nicht unterbewertet und wird nicht übersehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist ein absolut toller Wrestler und auch für mich charismatisch und so weiter. Aber da gibt es andere Leute, die mehr übersehen worden sind, glaube ich.
Hast du da Beispiele vielleicht?
Ja, mit der Frage habe ich jetzt gerechnet. Ja, es gibt schon Namen, aber die will ich jetzt nicht unbedingt nennen, weil da kommen wir wieder in eine ganz andere, zum ganz anderen Thema. Aber na, ist wurscht. Ich sag's trotzdem, ja. Alberto del Rio als Beispiel, ja. Alberto ist ja einer meiner besten Freunde. Ja. Der war schon bei mir zu Hause x-mal, hat bei mir auf der Couch geschlafen, hat im Gästezimmer geschlafen. Ja, ich kenne die aktuelle Situation, sagen wir es einmal so, aber wie er noch bei der WWE war oder wie er die WWE verlassen hat, ich war sogar dabei, wie Triple H ihn angerufen hat und er mir ein neues Vertragsangebot gemacht hat und so weiter. Die hätten sehr, sehr viel machen können mit ihm. Ich weiß, dass er selbst jetzt vielleicht nicht der einfachste Mensch ist, wenn die falschen Leute drumherum sind. Sagen wir es einmal so, ja. Verschiedene schlechte Einflüsse. Aber ich kenne ihn halt aus einer ganz, also komplett andere, in einer komplett anderen Situation, ohne irgendwie Star-Allüren oder irgendwas, ja. Also der steht bei mir da in der Küche und macht für uns alle Frühstück oder so, zum Beispiel, ja. Das wäre schon jemand gewesen, wo gerade für den Hispanic Market eher absolut unabdingbar gewesen wäre und so viel Geld für die WWE generieren hätte können. Ich würde sagen, auf lange Sicht so wie Rey Mysterio. Und ja, das ist ein schweres Thema, weil Dolph Ziggler ist ein absolut sensationeller Wrestler und auch charismatisch für mich und ich weiß, dass der immer wieder übersehen wird und so. Beim Alberto oder beim José ist halt so, dass der schon viel mitgebracht hätte, wo man viel, viel mehr draus machen hätte können. Ja, auf der anderen Seite muss ich jetzt auch wieder sagen, sicher, der hat den Royal Rumble gewonnen, der war x-mal WWE-Champion, ist halt wieder die andere Seite, ja. Ja, naja, lassen wir das. Drew war einer von denen, die für mich ewig lange, wo ich es nicht verstanden habe, warum mit dem nichts gemacht wird, also Drew McIntyre, warum mit dem nichts gemacht wird und warum er so viele Jahre verschwendet hat. Gott sei Dank jetzt. Ich habe es war ganz witzig, ja. Ich habe vor WrestleMania haben wir auf WhatsApp geschrieben. Und ich sage einmal so, der hat selber nicht gewusst, wie, was und wann. Und das war 2 Stunden vor Beginn von WrestleMania. Und also ich habe sofort, wie das Match vorbei war, gratuliert. Und ich weiß, die Matches waren aufgezeichnet, das hat er mir gesagt. Aber es hat mehrere Matches gegeben, die aufgezeichnet waren. Auch einzelne Matches, ja. Mit verschiedenen Enden und so. Also es hat kein Wrestler gewusst, so wirklich, was da abgeht. Und das ist halt Amerika, ja. Und ich war einer der Ersten, der ihm gratuliert hat zu dem, was er erreicht hat und absolut verdient. Aber mir war ewig lang nicht klar, warum die nichts gemacht haben mit ihm. Weil der hat alles. Ja. Der ist riesengroß, hat ein Mörderbody, ist ein super Arbeiter im Ring, kann super reden. Egal welchen Raum, welche Bar, welches Restaurant, welches Hotel, welchen Supermarkt und was auch immer der betritt, da dreht sich ja jeder um und schaut den an und sagt, wer ist denn das, ja, wenn er nicht kennt. Ja, aber ja, Dolph Ziggler, ja, ist sicherlich einer vorhin dabei, der ein bisschen übersehen wird.
Um da weiterzumachen, einfach ein paar Fragen, wie gesagt, von Andrew McAndrew einzuwerfen. Hast du irgendeine Lieblingsfehde im Wrestling, die es mal gegeben hat, die du sehr, sehr gern verfolgt hast?
Ah, ja, da gibt es sicher viel, aber das wird den meisten gar nicht viel sagen. Also Lieblingsfehde für mich war immer in Österreich, Fit Finlay gegen Franz Schumann. In Japan war das so Stan Hansen und Vader, wobei die Fehde nicht lang gegangen ist, aber die Fehde war so intensiv mit dem, wo das Auge rauskommt, weil der Stan Hansen in Vader so betoniert und auf einmal blub, nimmt er die Maske ab und das Auge fällt raus. Ich hab früher als Fan immer alles geschaut. Ich habe Mexiko geschaut, ich habe Europa geschaut, ich habe Japan geschaut, ich habe alles geschaut, ja, England. Und für Amerika, ich schätze mal, dass der Andrew McAndrew gerne irgendwas von Amerika hören will. Eine Fehde, die mich komplett begeistert hat als Kind, und das war eigentlich eine der schwächsten Fehden, was jetzt die Verkaufszahlen betrifft, war Hulk Hogan und Sergeant Slaughter. Das habe ich so arg gefunden damals, zur Irak-Kriegszeit und so, das habe ich ganz arg gefunden. Bret Hart, Owen Hart war so was, wo man denkt, so, geil, zwei Brüder kämpfen gegeneinander, bist du deppert. Hogan und Warrior, Hogan und Earthquake, das ist ganz viel Hogan, komischerweise. Hogan Macho Man, ja. Ja, das waren so, Fit Finlay und Steve Wright waren auch sowas in Europa, in Österreich, in Deutschland. Aber wie gesagt, ich bin eher mit dem europäischen Wrestling aufgewachsen, dann habe ich das amerikanische kennengelernt, dann das japanische und dann das mexikanische. Weil wenn ich jetzt sage, Conan gegen, ist ja wurscht, von Mexiko, das wird da auch wieder keiner kennen. Ne? Ja, das aber das waren so Fäden. Früher war am Samstag 2 Stunden AAA und 2 Stunden CMLL oder eine Stunde sowas, genau, auf Galavision. Und das hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, in Österreich haben das vielleicht mit mir 2, 3, 4, 5 Menschen geschaut. Also es wird keinem was sagen. Aber das war so geil und vor allem so anders. Weil wenn du dann das US-Wrestling kennst, cool, ja. Und dann schaust Japan, saugeil, und du kennst die europäischen Sachen, saugeil. Und dann schaust Mexiko und du denkst dann nur, was ist denn da los? Da hat jeder Masken, in jedem Kampf blieb wer. Und die prügeln sie und fliegen herum und voll arg. Ja, hat mich voll begeistert. Aber wie gesagt, das wird jetzt kein Mensch was sagen. Da habe ich auch Rey Mysterio gesehen das erste Mal und der war, weiß ich nicht, hat 30 Kilo gehabt oder so, so zumindest oder so ausgeschaut.
Nächste.
Was sind deine Lieblingsfäde?
Meine Lieblingsfäde, sehr, sehr begeistert war ich von Chris Jericho gegen CM Punk. Das war sowas ganz Großes bei mir, vor allem, weil ich sehr, sehr, also das Wrestling mag ich sehr, sehr gern, aber ich mag auch die Promos. Also ich mag es, wenn die einfach untereinander, ja, sich so
intensiv... beide ja sensationell.
Ja. Genau, also das ist so eine der großen. Und meine Anfänge waren Edge gegen Undertaker, sowas in die Richtung. Das war auch richtig gut damals, weil ich halt ein Riesenfan vom Edge war.
Ich habe Undertaker Jake Roberts. Ah, Jake Roberts war immer geil. Ui, doch. Undertaker Roberts war geil. Doch, ja, wurscht.
Jake Roberts mittlerweile in der AEW. Nächste Frage, das beste Tag-Team aller Zeiten für dich?
Ich muss ein paar nennen. Road Warriors, Funk Brothers, schwer. Steiner Brothers waren auch sehr gut. Ja, ich glaube, so zusammengefasst, Road Warriors war für mich so das Optimum. Ich war gerade mit Animal in Katar im Februar. Da haben wir viel Zeit zusammen verbracht. Wir sind beide, Michael Kovacar, also wir sind alle drei länger geblieben. Wir sind nicht gleich wieder zurückgeflogen. Der war so nett und hat so viel erzählt. Ja, und wenn du dir die Kämpfe anschaust, speziell jetzt NWA oder von All Japan, Hammer.
Die kennt man, das sind auch und noch.
Ja. Dein Lieblingsteam, jetzt sag aber nicht Edge und Christian oder sowas.
Na, sind es nicht. Ich muss sagen, bis dahin kann ich es gar nicht sagen, wer genau es war, aber mittlerweile sind es wirklich die Young Bucks von der AEW, weil die überragendes Wrestling zeigen. Ist jetzt nicht mehr genau das, was viele vielleicht mögen, dass das eher Mat-Wrestling ist, also mehr High-Flying, aber
ja. Mir gefällt das nicht. Mir gefallen die Young Bucks nicht. Es passt schon, wenn das deine Meinung ist. Passt schon. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Nur ist, wie soll ich das sagen? Das hat jetzt für mich der Stil hat für mich jetzt mit Wrestling nichts zu tun. Ja. Ist halt meine Meinung. Das ist halt, das haben wir bei dem Thema vorhin wieder, das ist halt einstudiert. Und das ist halt nicht meine Philosophie von Wrestling. Ich muss nicht meinen Gegner vorher treffen und quatschen, sondern ich komme in die Halle, lies am Sheet, wer mein Gegner ist, ziehe mich um, wärme mich auf, gehe in den Ring. Ja, und mache meine Sache und schaue, dass ich die Leute hole und so und kämpfe. Das ist mein Stil. Das geht mit den Young Bucks nicht. Ja. Also ich würde mit den Young Bucks gehen, aber die wären nicht happy. Die würde ich aus der Luft, von der Luft overfischen. Bam, bam, bam. Und da wären sie aber nicht happy. Aber ja, die Geschmäcker sind verschieden und ich habe das vorhin ja schon gesagt, jeder hat im Wrestling seinen Platz.
Ja, das ist es. Habe ich es eh schon angesprochen, also es ist bei vielen so, dass die einfach sagen, okay, das ist so ein bisschen was, das geht ein bisschen von dem Wrestling weg, was man eigentlich kennt. Und darum, ja, ist es eher
unterhaltsam, negativ. Unterhaltsam genau. Ist es schon. Unterhaltsam ist es definitiv.
Aber ich finde da im Allgemeinen AEW Tag Teams sind alle durch die Bank eigentlich wirklich gut. Also da bin ich voll dabei. Da lebt die Tag Team Szene endlich mal wieder auf, weil ich ein großer Fan davon bin. Bisher war es ja in der WWE, wird es vernachlässigt und die geben dem wirklich eine Riesengewichtung mal wieder, endlich. Das beste Match aller Zeiten.
Boah, das ist schwer. Das kommt jetzt drauf an, auf was man abzielt, ja. Weil technisch gesehen gibt es so viele Matches in Japan, die einfach ganz, ganz schwer zu toppen sind. Ich meine, ich weiß, da gibt es ja schon 6 Sterne und 7 Sterne und 55 Sterne Kämpfe. aber so wirklich Kämpfe von Misawa, Kobashi, die sind immer geil gewesen. Ja, also die Kämpfe von All Japan, die sind untoppbar. Von der Dramaturgie und so. Es kommt darauf an, was man sehen will. Also Shawn Michaels, Undertaker, eines der letzten Kämpfe da, das war ja so unfassbar geil. Das kann man nur ganz schwer sagen, glaube ich. Da kommt es wirklich darauf an, auf was man Wert legt. Und war nicht Jericho und Kenny Omega war ja bei New Japan.
Ja.
Es war sehr, sehr geil. Also für mich nicht eines der besten Matches ever, aber auch ein Match, wo ich als Aktiver über 20 Jahre dabei gesagt habe, ja, das war geil. Aber wie gesagt, wenn du dir Kämpfe von Misawa anschaust, von Kobashi anschaust, da gibt es nichts Schlechtes. Matches von Terry Funk oder auch von Big Van Vader in Japan, die machen keine Scheißkämpfe. Da ist jeder Kampf ein Highlight. Ja. Und von Amerika, ja, das ist auch verdammt schwer. Weil auch Undertaker, sorry, Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan von WrestleMania 6 war ein saugeiles Match, wenn du dir das anschaust. Alles in allem. Technisch nicht, aber von der Reaktion der Zuschauer und dem Drama, war das saugeil. So, meine Frage wieder an dich. Was ist dein Lieblingsmatch? Was war das beste Match aller Zeiten?
Gibt einige, wie du sagst. Also da kann man sich eigentlich nicht festlegen. Wobei ich sagen muss, eben gerade weil du die 6, 7, 8 Sterne-Matches angesprochen hast, das Kazuchika Okada gegen den Kenny Omega war ja, also laut Dave Meltzer, eins der besten Matches oder das beste Match jemals, war für mich wirklich so. Also vor allem, weil ich es mag, wenn alle Moves punktgenau sind und die waren halt auf einen Millimeter genau alle getroffen, alle genau durchgezogen. Da war einfach sehr viel Action und das durchgehend über die komplette Zeit. Und das eben, wie gesagt, ohne irgendwie Pausen zu machen und mit einer Genauigkeit, die es kein zweites Mal gibt. Darum bin ich da schon auch sehr...
Ich habe noch ein Match. Kenta Kobashi gegen Kensuke Sasaki. Tokyo Dome. Ich glaube, 2005 war das. Und zwar, das ist das bekannte Match, wo sie die 150 Mal gegenseitig choppen. Ich habe mit Kensuke Sasaki 2 Wochen später einen Kampf gehabt im Fire Festival, ein K.O.-Turnier. Ich glaube, es war K.O. oder es war ein Turnier auf jeden Fall für Zero One. Und wir haben das Match gehabt, das war 2 Wochen später. Und dann steht der, ich meine, der war nicht sonderlich groß, der ist so 1,80 oder so, und steht vor mir. Und die komplette Brust war schwarz. Alles. Und dann haben wir das Match und der fängt an mit zum Choppen. Und ich choppe ihm zurück und der choppt mich wieder und ich choppe ihm zurück. Und jemand da denkt, ich habe die ganze Zeit den Film im Kopf gehabt. Ey, die haben sich gerade da über 100 Mal choppt, bist du deppert? Wo gehen wir gerade hin? Und ich habe echt geglaubt, der will da eine Fortsetzung. Nein, aber seine Jobs waren härter damals wie meine. Aber ich will das Match gewonnen, auf jeden Fall. Aber das war so, ich habe mir das Match Kenta Kobashi und Kensuke Sasaki so oft angeschaut, weil wo gibt es das ja, wo sie zwar gegenüberstehen und nichts machen außer Jobs und weiß ich nicht, 40.000, 50.000 Zuschauer am Kopf stehen und durchtrauen, weil es einfach saugeil ist.
Bei den
Jobs. Da kannst du dich erinnern, wie Fit Finlay zur WWE zurückgekommen ist. Also er eigentlich das erste Mal bei der WWE war, weil er war ja schon Producer und Agent, aber dann wieder aktiv geworden ist, hat er mit Chris Benoit, ich glaube Chris Benoit war das, ein Match gemacht und die sind nur in Lockup zusammengegangen und haben nur ein Lockup gemacht und sind im Lockup raus aus dem Ring, die sind beide aus dem Ring ausgefallen, haben den Lockup nie aufgelöst, sind um den Ring gegangen, haben sie wieder eingerollt, waren immer noch im Lockup. Wie geil ist denn das? Ohne Scheiß. Wie geil ist das? Und die Leute, die Zuschauer haben das abgefeiert. Warum? Weil sie sowas noch nie gesehen haben. Ja, sau geil. Echt, ohne Scheiß. Das hat mir wirklich super gefallen damals.
Zu den Jobs, dass man da dazu sagen. Also mir fällt bei Jobs immer Daniel Bryans Brust ein. Der hat mal einfach auch eine komplett rote Brust gehabt, die auch so ein bisschen geblutet hat. Also da hat man mal auch gesehen, das war erst ja vor kurzem, sage ich mal, schon ein paar Jährchen her, aber da hat man gesehen, dass Jobs eigentlich ausmachen können.
Ja. Übrigens, Daniel Bryan oder Bryan Danielson ist auch ein guter Freund von mir. Wir waren in England immer Roommates, wir haben uns immer ein Zimmer teilt. Okay, oder cool. Ein Apartment teilt. Ja. Ganz ein netter, wahnsinnig netter, sympathischer Typ. Komplett am Boden und
kommt da so rüber auf jeden Fall, ja.
Ja, genauso wie im Fernsehen ist, ohne Scheiß. Er hat zu mir damals gesagt, wenn er aufhört mit dem Wrestling, dann ist sein Ziel, er sitzt auf seiner Veranda, trinkt jeden Tag eine Flasche Whisky, raucht jeden Tag ein paar Joints und ja, genießt das Leben. Und dann hat er gesagt, das Problem ist nur, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und es stimmt, wirklich. Trinkt keinen Alkohol und nimmt auch keine Drogen. Aber er hat es so lustig gesagt, damals, ich habe so lachen müssen. Wir sind damals von einer Veranstaltung zur anderen gefahren und er ist neben mir gesessen und hat gesagt, Bambi, das ist mein Ziel. Wenn ich aufhöre mit Wrestling, sitze ich auf meiner Veranda, auf so einem Schaukelstuhl und trinke jeden Tag eine Flasche Whisky und rauche Joints. Aber ich habe nur ein Problem, ich nehme keine Drogen und ich trinke keinen Alkohol. Ich weiß nicht, wie das machen soll. Ja, ist voll lustig.
Glaube ich auf jeden Fall, ja. Jetzt sind wir gleich mal am Ende angelangt, sage ich mal. Da habe ich immer 5 Kurzfragen für meinen Gast. Also
jetzt schon, noch fast 2 Stunden.
Wir hätten da auch 4-5 machen können. Ich habe es probiert, kurz zu halten.
Ja, na, ich weiß, das ist mein Fehler. Ich weiß, es gibt viel zu lange Antworten.
Passt gut, solange du Zeit hast, mir passt.
Ja.
Also die 5 Kurzfragen, die wirklich mal mit ein 2 Sätzen vielleicht. WWE oder AEW haben wir, glaube ich, geklärt. Das wäre die erste gewesen. Da war bei dir ziemlich klar AEW.
Also, was mir besser gefällt? Oder wo ja, ich eher unterschreiben würde?
Wenn du jetzt wählen müsstest, welches Produkt du besser findest, sage ich mal.
Ja, AEW, ja.
Der härteste Gegner, den du je hattest?
Gibt es 2. Mhm. Joe Doering? Auf jeden Fall. Das Match mit Joe Doering ist vor allem das zweite in meiner Heimatstadt, was ich vorhin angesprochen habe. Ist wahrscheinlich mein Lieblingsmatch von meiner ganzen Karriere. Und Brody Steele. Die 2 sind meine 2 härtesten Gegner.
Der beste Wrestler aller Zeiten.
Fit Finlay. Ohne Frage. gibt keinen besseren, hat nie einen besseren gegeben und es wird nie einen besseren geben wie Fit Finlay.
Antwort, mit nein, der ich nicht gerechnet hätte, aber...
Ich kann dir das auch ganz kurz erklären, kurz und knapp. Ich habe Fit Finlay als Kind bei Otto Wanz gesehen, ja, in Graz, in Wien, und es hat keinen Wrestler gegeben, der die Zuschauer so gegen sich aufgebracht hat, der im Ring die Gegner so auseinandergenommen hat. Wenn Zuschauer so auf einmal so in einer Zone waren und den angreifen wollten, wo die Ordner hingestürmt sind, ja, und der mit rausgegangen ist, ja, mit den Ordnern, wo die Ordner den Zuschauer, der halt gerade irgendwie randalieren wollte, den rausschmeißen würden, und der ist mit rausgegangen und hat den noch mehr angefeiert und gesagt, komm her, mach was. Und wie er dann zurückgeht, ja, wieder in die Halle, sind da 4.000-5.000 Leute, die noch mehr angefressen waren. Und egal mit welchem Gegner Fit Finlay im Ring gestanden ist, das war immer der beste Mann, egal mit wem. Und unvorstellbar. Und am Mikrofon genau dasselbe. Also es gibt keinen besseren Mann. Wird's nie geben.
High Flying oder Mat Wrestling? Was spricht dich mehr an?
Mat Wrestling.
Zum Abschluss eine Frage, bei der ich meine Gäste immer gut kriege. Deine Sportart, wenn es nicht Wrestling wäre?
Ballett wahrscheinlich nicht mehr. Ja, da kriegst du mich wirklich, mir fällt nichts ein. Ich bin glaube ich, nur Wrestling talentiert. ich kann da nicht einmal sagen, was für Sportart ich mir gerne anschaue, weil das ist auch nicht. Nein, mir fällt nichts ein. Mir fällt keine. Was kann ich? Nix. Ich kann eigentlich nur wrestlen. Mir fällt jetzt gerade gar nichts ein, wo ich sagen würde, das wäre nur meine Option. Handball, vielleicht Handball. Das schaue ich mir
doch was gefunden.
Ja, wie hast du Pistole geschossen, ja?
Ich habe einen Wrestler fast sprachlos gemacht. Bin ich stolz drauf schon mal. So, das war's mit meiner Lieblingssportart. Die ist jetzt auch bei Focus Sport endlich vertreten. Nummer 14, Wrestling. Wird, wie gesagt, zwei Versionen geben. Eine kurze Version, eine lange Version. Aber genau das macht Wrestling eigentlich aus. Da gibt es so viele Geschichten. Da kann man so lange drüber diskutieren. Da steckt viel mehr dahinter, als man eigentlich denkt. Und ich glaube, das hat man...
Und ich bin mehr für die lange Version.
Das hat man halt...
Ich wollte nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Kein Problem. Haben wir halt alles gesehen? Ja, ich hoffe auch, dass wir ein bisschen die Vorurteile zumindest mal aufgehoben haben und gezeigt haben, dass hinter Wrestling einfach wirklich
also, hartes Geschäft steht. Wenn es Vorurteile gegeben hat, dass Wrestler nicht gerne reden, dann habe ich das auf jeden Fall richtig gestellt.
Das ist eins. Also gerade an die Nicht-Wrestling-Fans vielleicht. Da kriegt man immer gute Geschichten raus, das merkt man auch bei Podcasts. Wie man es bei meinem gemerkt hat, ich finde das ziemlich cool, dass das auch so vielleicht abgelaufen ist. Bei Wrestling-Podcasts wird ohne Pause geredet und da gibt es Millionen von Geschichten, die es vielleicht bei anderen Sportarten nicht so gibt. Bei Wrestling auf jeden Fall zu allen Themenbereichen auch. Zu meiner Sendung, die nächste gibt es dann am 20. Juli. Wer die Gäste sind, könnt ihr auf meinen Social-Media-Kanälen nachschauen, wo ihr auch ganz wichtig Fragen einschicken könnt. Da haben wir heute ein paar auch gehabt. Dann wird das Ganze ein wenig interaktiver und man hat es auch heute gemerkt, die werden sehr, sehr gerne beantwortet. Auf Instagram findet ihr mich auf @focus.sport, Facebook Focussport, Twitter unter Nemisever. Da gibt es laufende Infos zu allen möglichen Sportinhalten und auch ein Quiz am Sonntag nach der jeweiligen Sendung, die ausgestrahlt wird. Ansonsten noch die Website www.focussport.net, da habt ihr alles zusammengebündelt, wo ihr alles finden könnt. Schaut natürlich auch bei Chris Bambi Killer Raber vorbei auf seinen Social oder auf seinen Social Media Accounts oder natürlich auch beim Catch Wrestling Dojo, seiner Wrestling-Schule und dem Fitnesscenter, da natürlich auch sehr gerne vorbeischauen.
Bambi Killer Official ist meine Instagram-Seite. Liken und gefällt mir und Herzchen drücken und das ganze Schmarrn.
Auf jeden Fall. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir und wünsche dir weiterhin
Sehr
natürlich viel
gerne.
Erfolg als erfolgreichster Wrestler Österreichs. Jetzt sage ich es richtig. Und ich hoffe, es hat auch dir gefallen, dass wir das mal ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet haben.
Also ich kann da ganz ehrlich sagen, hätte es mir nicht gefallen, dann wäre noch 10 Minuten Schluss gewesen.
So ehrlich sind Wrestler. An dieser Stelle ermutige ich normal meine Zuhörer, dass sie die Sportart auch ausführen, wobei ich sagen muss, beim Wrestling bitte nicht einfach daheim von selbst ausführen. Es ist sehr gefährlich, kann sehr viel schief gehen. Haben auch heute gehört, dass da viel schief gehen kann. Lieber zum Bambi-Killer in seine Wrestling-Schule gehen und sich das mal zeigen lassen. Und er zeigt euch bestimmt auch gern, wie unter Anführungszeichen fake das Ganze ist. So viel zu dem. Und als Abschluss habe ich mir vielleicht gedacht, magst du eine kurze Promo halten und so ein Wort an die Wrestling-Kritiker richten, die denken, dass das Ganze fake ist?
Also an alle Wrestling-Kritiker da draußen, ja, wieso schaut ihr nicht einfach Wrestling und genießt die Emotionen, genießt athletische Menschen anzusehen, mit sportlicher Leistung euch unterhalten zu lassen? Und die, die es wirklich ernst meinen und sagen, das ist alles nur Scheiß, probiert es aus. Kommt zu mir, kommt nach Leoben, kommt in meine Wrestling-Schule, zieht euch um, geht in den Ring, geht mit mir in den Ring und dann schauen wir mal, wer am Ende lacht. In diesem Sinne, euer Bambi-Killer.
Das war Wrestling, ihr habt's gehört, da war ein Angebot dabei, probiert selber aus bei Bambi-Killer. Bis dahin und bleibt sportlich!